Robert.
Es ist passiert. Du hast deinen Film des Jahres hoffnungsvoll betreten im Kinosaal.
Ja.
Was es dann geworden ist, erfahren wir im Laufe dieser einzigartigen 175. Podcast-Folge.
Deadpool sagt ja von sich, er ist Marvel Jesus. Heute habe ich vielleicht Alien Jesus gesehen.
Okay.
Ich gucke gerade in den Kommentaren von der letzten Folge, weil ich nämlich relativ sicher war, dass irgendjemand sich da
echauffiert hat über mich.
Nee, es gab Leute, die uns zum Beispiel geschrieben haben, wie ist das mit der portugiesischen Sprache? Einer meinte, da sind wirklich mal irgendwann, also
ach ja,
einer meinte, er ist russischstämmig und nee, das würde wahrscheinlich nur so klingen, weil das R recht hart ausgesprochen wird. Und dann meinte einer, aber arabische Stämme sind da tatsächlich mal gewesen. Also da gab es Erklärungen hier, also die Kommentare bei Spotify, da haben die Leute immer hartes Wissen dabei.
Schwarmintelligenz.
Hat auch jemand geschrieben, was ich über Sean Boos Wertung gesagt habe zu Alien, ist absoluter Bullshit. Das ist exakt dieselbe Bewertung. Und ich dachte, jemand hätte das mit dem Sabbern.
Wollen wir eigentlich schon mal was teasern?
Warte, hier. Wegen dem Sabbern beim Alien.
Ja.
Schon im ersten Film wird etabliert, dass sich die Xenomorphs gerne an feuchten Orten aufhalten, um zu nisten und sich zu häuten. Man sieht es zwar nie direkt, aber ich schätze, dass sie dort ihren Wasserhaushalt auffüllen. Außerdem darf man nicht vergessen, dass Aliens ja den Körper des Wirtes absorbieren. Das heißt, dass sie sich an die evolutionären Gegebenheiten des jeweiligen Wesens anpassen, um sie besser jagen zu können. So.
Ja, aber gut, aber die sind ja angenommen. Also was würdest du schätzen? So ein ausgewachsenes Alien ist doch so, sagen wir mal, doppelt so groß wie ein Mensch? Doppelt so groß wie ein Mensch? So die reine Masse, würdest du schätzen? Doppelt?
Die Aliens?
Hm?
Im ersten Teil wird, glaube ich, etabliert, dass sie so 2,50 sind.
Okay, ich würde sagen, du brauchst zwei Menschen, um einen Alien letztendlich in seiner Körpermasse zu synthetisieren. Halten sich an feuchten Orten auf, zeigt mir im ganzen Franchise die feuchten Orte. Also feucht fühlt sich Alien nun gar nicht an. Es fühlt sich alles nach Metall oder im besten Fall am anderen Ende nach Glut, Lava und Magma an.
Okay.
So, also ich bin immer noch raus. Ne? Ich
fand's wir diskutieren nachher, Robert.
Okay.
Wir können ja sagen, ob wir dann feuchte Orte gesehen haben.
Es wurde eisiger auf jeden Fall.
Es wurde
ein bisschen gespielt mit dem Element.
Für euch schon mal der kleine Teaser.
Ich wollte was anderes teasern.
Was wolltest du teasern?
Ich wollte teasern, was wir gar nicht besprochen haben. Ob wir schon mal teasern wollen, dass man uns bald wieder live sehen kann.
Ja.
Könnte man das schon mal ein bisschen machen?
Also klar, können wir machen. Wir haben halt nichts unterschrieben.
Und ja.
Du weißt ja selber, sowas kann gerne mal in sich zusammenfallen.
Ach so, nach hinten losgehen.
Obwohl.
Nee, ich glaube, also die Planung ist schon so fortgeschritten.
Ja? Ich glaube, es wird heute auch angekündigt.
Ach so.
Also, wir können schon mal sagen.
Wir sind den ganzen Weg vom Kino, haben wir jetzt 1,5 Stunden verbracht, bis wir uns vor die Mikrofone gesetzt haben und haben darüber nicht geredet.
Ja, wir werden demnächst wieder in Berlin auftreten. Allerdings auf der IFA. Aber dazu gibt es neue Informationen. Aber wir werden auch, weil die Leute ja gesagt haben, oh Mann, kommt doch mal in eine andere Stadt. Und wir haben uns gesagt, wir bewegen uns auf den weiten Weg nach Hamburg. Und dann werden wir auch nochmal sein, einen Tag später.
Ja, alles im September.
Alles Anfang September.
Alles voraussichtlich.
Ich glaube, 6.7., wenn das nicht stattfinden sollte, haben wir nichts gesagt.
Ja, oder wir machen bei David zu Hause Party.
Ja, exakt. Dann könnt ihr alle gerne vorbeikommen.
So hat er jetzt gesagt. Auf jeden Fall, dazu bestimmt demnächst mehr. Aber IFA könnt ihr euch schon mal merken. Das klingt für mich sehr verlässlich.
Robert.
Hast du jetzt ein Trivia noch auch noch?
Na, kein Trivia. Ich würde sagen, wir fangen heute mal mit etwas an, wo wir ein bisschen was erzählen können über jemanden.
Okay.
Denn ich war am Freitag auf der Hochzeit von Fabian Sigismund. Und
okay, jetzt reden wir über Fabian Sigismund?
Ja, lass uns
mal. Er sah als Kratos damals krass aus.
Ja. Der sieht auch so krass aus.
Ich habe Fabian tatsächlich, habe ihn das letzte Mal jetzt gesehen, auf der House of the Dragon Staffel 2 Premiere, ganz kurz im Bus. Und dann hat er einmal eine Sache gehostet, ein Talk in Frankfurt, wo ich mit LeFloid Gast war. Und ansonsten
das muss ja
haben
Jahre
wir,
her sein.
Das ist viele Jahre her.
Ja.
Und ansonsten haben wir tatsächlich, glaube ich, noch nie viel miteinander geredet. Immer nur so, hallo, hi, schön, dass du da bist. Aber
ja, da ist auch nicht so der Typ dafür.
Haben wir tatsächlich noch nicht so viel miteinander gequatscht.
Nee, über die Hochzeit will ich gar nicht reden, sondern es kam jemand zu mir und meinte so, ah ja, Rainer Brandt ist ja gestorben. Und ich so, what? Der ist doch schon lange tot. Und dann habe ich gegoogelt und gesehen, nein, Rainer Brandt ist erst am 1. August 2024 gestorben.
Alter,
also vor ein paar Tagen.
88 Jahre ist er, glaube ich, alt geworden.
Und ich dachte mir, wir machen da so ein Halbtrivia draus, weil es wird vielleicht Leute geben, weil ich bin immer wieder überrascht, wie viele wirkliche Cineasten wir dabei haben, die auch richtig deep in der Knowledge sind und sich mit Dingen auskennen. Die werden sagen, ah, Rainer Brandt, da brauchst du mich nachts um 4 Uhr wecken, da kann ich dir alle Fakten runter sagen und die Synchronisation von allen Folgen von Die Zwei aufsagen. Und dann gibt es aber die, die kennen den gar nicht und deswegen wollen wir das mal machen. Rainer Brandt ist praktisch der Grund, warum wir vielleicht sogar so heißen, wie wir heißen. Denn Bud Spencer und Terence Hill sind unter anderem...
Ah, komm, warte. Ich glaube, den Spruch, den gab es schon vorher. Das heißt, mit dem Film,
Was denn?
Wenn zwei sehr gut miteinander auskommen, die sind ja wie Pech und Schwefel.
Ja, aber ich muss sagen, als wir damals die Titelvorschläge durchgegangen sind.
Ja, das stimmt.
Sowas wie Vier Fäuste für ein Halleluja kenne ich nur durch Bud Spencer
und immer noch ikonisch. David wollte es zwei wie Pech und Schwefel nennen und dann kam Robert und hat Schwafel draus gemacht.
Noch ikonisch. Da sehen die Leute ja die Verteilungen bei uns. Der eine kann Dinge sagen und der andere macht es dann rund. So ist es gewesen, auch bei Bud Spencer und Terence Hill, die in ihrer Originalfassung, also im italienischen Original, als die beiden aufeinander getroffen sind, haben die eigentlich harte Western gemacht. Das wissen die wenigsten, dass Bud Spencer und Terence Hill nicht von Anfang Comedy-Western gemacht haben, in denen dann er war so der grummelige Dicke und Terence Hill so der Beschwingte, sondern diese ersten Western haben die Leute erschossen und die Dialoge waren auch nicht witzig. Und ich empfehle dazu mein Bud Spencer-Video, was ich zu seinem Tode gemacht habe. Da hatte ich das ein bisschen aufgegriffen. Und da hatte ich mal zum Beispiel als ein Beispiel etwas gezeigt. Es gibt nämlich eine erste Version von Vier Fäuste für ein Halleluja. Ich spiele das mal ganz kurz vor, damit du mal den Unterschied merkst. Diese Synchronisation war meines Wissens nach von Horst Sommer, der Synchronregisseur war.
Wir bringen uns was zu essen. Tu das nicht nochmal, Freundchen.
Haben die Gentlemen irgendwelche Wünsche für den Nachtisch?
Haben wir welche? Ja, wir haben.
So, das ist die originale Fassung. Und jetzt
und die von Rainer Brandt.
Genau, und ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wie das gelaufen ist. Ich glaube, Rainer Brandt wurde später, der ist Synchronregisseur geworden und der wurde beauftragt mit einem späteren Film, der so erfolgreich in Deutschland geworden ist. Es kann auch sein, dass es durch die zwei gekommen ist, da komme ich aber gleich dazu, dass er beauftragt wurde, diese alte Version nochmal umzusynchronisieren, weshalb es von Vier Fäuste für ein Halleluja zwei Versionen gibt, was immer wieder auch zu Problemen führt. Du kannst mal bei Amazon gucken, da gibt es mehrere Leute, die sich in den Kommentaren beschweren. Ich habe die alte Kinofassung gekauft, ich bin super
das
genervt.
Das ist immer wieder so. Das ist immer
weil die
wieder.
Meisten sind mit Rainer Brandt aufgewachsen, ohne zu wissen, dass Rainer Brandt das gewesen ist. Jetzt, um aufzulösen, was Rainer Brandt eigentlich gemacht hat, zeige ich euch lieber ein bisschen Dialog.
Was gibt's zum Einschmeißen? Machst du das normal, mach ich aus deinen Ohren Wäschetrockner.
Hätten die Gentlemen vielleicht Lust, das lokulische Mal abzuschließen mit einem...
Willst du abschließen? Ja. Wir schließen ab.
Ja, ihr habt es wahrscheinlich jetzt dann auch rausgehört und vielleicht auch ein bisschen die Knöpfe miteinander verbunden. Rainer Brandt ist quasi dafür zuständig gewesen, diese Filme zu synchronisieren und hat da sein ganz eigenes Ding draus gemacht. Die erste Synchronversion hat halt versucht, das originalgetreu umzusetzen und bei Rainer Brandt war immer alles überhöht.
Sinn erhalten mit sehr viel Humor.
Genau,
er
genau.
Nannte das Schnodderdeutsch.
Schnodderdeutsch, genau. Also es gibt auch Interviews. Ich habe hier mal eins, das hat er im Rahmen von Die Zwei gemacht. Das ist eine Serie mit Tony Curtis und Roger Moore. Rainer Brandt fing ursprünglich mal an in den 50ern selber als Synchronmann und hat sich dann in den 70ern quasi zu so einer Ikone hochgearbeitet. Und 1972 startete The Persuaders, beziehungsweise...
Übrigens, das war ja auch eher zufällig, ne? Der dachte, der geht zu einem Filmstudio, ist aber bei einem Synchronstudio gelandet,
ja, ja.
Bei seinem Vorstellungsgespräch.
Der wollte sich da eigentlich bewerben. Die zwei, muss man sagen, es ist eine britische Krimiserie gewesen. Und über die hat Rainer Brandt später gesagt, als sie zum ersten Mal die Dialogbücher gesehen haben, meinten sie, ist halt ein Auftrag, wir machen das, aber eigentlich ist es ganz schön uninteressant, was da passiert. 1972 startete es im ZDF und ist so ein Erfolg geworden, weil Rainer Brandt dieses Schnodderdeutsch auch da angewandt hat. Ich blende gleich ein paar Beispiele ein. Wenn eine Folge von Die Zwei im Fernsehen lief ab 1972, haben 65% aller deutschen Fernsehgeräte eingeschaltet. Das heißt, mehr als die Hälfte...
Bei wie vielen Sendern? Bei wie vielen Fernsehsendern?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr.
Das ist natürlich, darf man nicht vergessen, ne?
Ja, ja.
Das sind auch so Zeiten von Schimanski und so, ne? Wo einfach solche Einschaltquoten möglich waren.
Ja, ja, aber schon krass, ne? Also ja, da saß ja, halt ja. Jeder, der einen Fernseher hatte, die über die Hälfte davon saß da und hat das geschaut. Die haben sogar, und das ist bis heute das erste und einzige Mal passiert, einen Bambi bekommen, nur für die Synchronisation. Es gibt eigentlich keine Synchron-Bambis, aber da wurde ihnen ein Spezialpreis verliehen. Und in Übersee, wo diese Synchronisation nicht stattfand, ist Die Zwei ein Riesenflop gewesen. Deshalb gibt es auch nur 24 Folgen. Aber hier in Deutschland hat das jeder geguckt. Ich spiele auch hier mal kurz was ein, damit du mal hörst, wie Tony Curtis und Roger Moore da abgehen.
Excuse me.
Die Szene läuft so, Tony Curtis geht an jemandem vorbei, rempelt ihn fast an und sagt, excuse me. Und jetzt kommt Rainer Brandt.
Grüezi.
Grüezi.
Zum Friseur gerade aus rechts.
Ja, also ist krass. Die haben auch wirklich, wenn die sich zur Seite gedreht haben oder wenn irgendwie der Mund auch nur annähernd bewegt wurde, haben die denen Worte reingelegt, die es eigentlich gar nicht gab. Und das hat ganz viel geprägt. Rainer Brandt hat die Filme von Louis de Funès gemacht. Er hat die zwei unter anderem gemacht. Er hat die Pierre Richard-Filme gemacht. Er hat aber auch Adriano Celentano gemacht. Ich habe hier einen Ausschnitt aus dem Film Der Größte bin ich.
In French Beer Trinkern. I'm no French Beer Trinker. I'm Italian Wein trinken. And because the moon shines brightly, my mother kills her bird in a Käfig.
I mean, could it be possible that you have a little Schatten under your pony because you look like a Deckel of a Luxus Closet?
Ich verstehe kein Wort.
Hm. Der hat sowieso was an der Kurbel.
Ja, ich finde...
Aber es funktioniert auch heute einfach noch. Wobei das Ding ist, wenn ich meiner Frau Gina Bud Spencer und Terence Hill zeige, kann sie gar nichts mit den Dialogen anfangen. Ich fand das als Kind großartig. Hat ja auch die Nobody-Filme mit Terence Hill synchronisiert, weißt du das?
Ich glaube, der hat irgendwann...
Weil das passt ja auch da, ehrlicherweise.
Ich glaube, der hat dann irgendwann alles gemacht. Also er hat selber auch gesprochen. Rainer Brandt hat angefangen mit den Synchros für Elvis Presley unter anderem. Ja, Elvis Presley hat ja jede Menge Filme gemacht. Er war für Jean-Paul Belmondo, für Tony Curtis hat er die Sprechrollen
sogar
gemacht.
Mario Adorf dreimal.
Ja, irgendwann haben sie dem fast alles gegeben und ich glaube auch diese ganzen, es gibt ja diese japanischen Filme, die nach Deutschland gekommen sind, diese Roboter der Sterne zum Beispiel. Ich bin mir relativ sicher, dass der da auch seine Hände mit im Spiel hatte. Wir hätten jetzt eigentlich Dietmar hier haben müssen. Der
Vielleicht haben wir den ja bald mal wieder da.
Man weiß es nicht. Der hat wahnsinnig viele Hörspiele gemacht. Der hat, wie gesagt, selbst gesprochen und er hat ganze Sachen, so wie die zwei, kennt heute keiner mehr, aber damals war das Überkult und ich wage zu bezweifeln, dass Bud Spencer und Terence Hill heute in Deutschland vor allen Dingen den Kultstatus hätten, wenn es nicht Rainer Brandt gegeben hätte, der halt als Synchronregisseur, es gibt auch ein Interview mit ihm, das würde ich glaube ich gerne nochmal kurz einspielen, da hört man ihn selbst und da glaube ich kommt auch so raus, warum er dieses Schnodderdeutsch eingesetzt hat, weil so redet der selbst.
Die Verleiher, die haben irgendeinen Film gehabt und haben gesagt, nee, der muss, das muss Rainer machen. Der soll komisch sein. Da müssen da Leute reingehen. Und dann haben wir das komisch gemacht. Die haben einen Redakteur geschickt zur Abnahme zu uns. Und der hat sich totgelacht, hat sich immer auf die Schenkel gehauen und dann auf die Uhr geguckt und dann sagt er so, jetzt zeig mir mal die richtige Abnahme. Da sag ich, was heißt die richtige ab? Das ist sie.
Der ist ein cooler Typ gewesen. Man hört richtig raus, wenn er so erzählt. Ich glaube, berlinerisch rauszuhören, der ist eine Berliner Kodderschnauze, würde ich jetzt mal meinen. Und er hatte, glaube ich, auch einen Partner. Ich hatte gestern auch so ein Spiegel-TV-Interview gesehen. Mit dem hat er das größtenteils zusammen gemacht. Und die beiden reden exakt genauso. Und die müssen sich den ganzen Tag so zu Hause unterhalten haben. Für die muss das der beste Job aller Zeiten gewesen sein, sich Dialoge auszudenken und ganze so Schweigephasen auch zu füllen. Es muss übelst anstrengend gewesen sein. Oder aber die haben sich einen reingeknallt und haben dann zu Hause den Spaß ihres Lebens gehabt. Und Rainer Brandt, wie gesagt, hat vieles geprägt. Ich war mir nicht bewusst, dass der noch gelebt hat. Entschuldigung dafür, aber dann hoffe ich, dass wir ihm hier zumindest einen kleinen, würdigeren Abschied geben konnten. Mach's gut, Rainer Brandt. Danke für alles. Danke, dass du mir Bud Spencer und Terence Hill nahegelegt hast. Und ich muss auch sagen, dass ich die Adriano Celentano-Filme früher auch geliebt habe und auch da nicht wusste, dass das wirklich auf dem Mist von ihm gewachsen ist.
Es ist auf jeden Fall sehr bewundernswert, dass jemand quasi durch ein einzelnes Gewerk, das beteiligt ist an diesen Filmen, so viel verändern kann und dadurch ein Publikum ganz anders begeistern kann. Vor allem, wenn es dann in anderen Ländern, und das weiß man ja bei Bud Spencer und Terence Hill immer, dass sie ihrem deutschen Publikum enorm verbunden waren, weil sie hier so erfolgreich sind und bis heute rund um die Weihnachtsfeiertage und so läuft immer noch Bud Spencer, Terence Hill. Terence Hill spricht dir extra immer auch Sachen auf Deutsch ein, wenn er Promo macht.
Wobei, den mag ich nicht mehr ganz so gern, den Terence Hill, weil...
Hat er was getan?
Ja, nee, er hat was nicht getan. Wir haben letztes Jahr gesagt, er soll zu uns in den Podcast kommen und ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Und sorry, Terence, wenn du das hier hörst.
Unsere Fußabdrücke müssen noch wachsen, erst dann.
Meinst du?
Ja.
Vielleicht, wenn wir zwei Live-Shows haben.
David, wir brauchen Ziele,
Der könnte ja zu einer der Live-Shows mal kommen.
Ja.
Vielleicht ist er eher so ein Live-Typ.
Schauen
wir mal.
Okay, gucken wir mal.
Bei Thomas Gottschalk war er damals auch.
Und damit
herzlich
willkommen zu zwei. Ich bin Schwafel.
Den Thomas Gottschalks der Filmkritik. Robert Hofmann, David Hein.
Echt?
Die heute über Alien Romulus sprechen. Über was eigentlich noch?
The Instigators.
Wie heißt denn der auf Deutsch? Hat der einen deutschen Namen?
Nö, ist Apple. Ah. Der bleibt so. Ah. Was hast du? Du hast die Batman-Serie. Hatte ich mir überlegt, mir anzuschauen.
Batman Caped Crusader will ich nur ganz kurz
auf Prime Video. Und dann gucken wir noch ein bisschen über die D23 mal rüber. Disney hat eine Menge vom Stapel gelassen Wochenende.
Wann kommt Cuckoo? Nächste Woche?
Nächste oder übernächste Woche.
Weil nächste Woche kommt auch Horizon.
Borderlands.
Ja, ja.
Nächste Woche wird es knallig. Da habe ich synchron gesprochen.
Über
Horizon, ja. Bin ich wieder bei so ein paar kleinen Rollen, hört man mich in Borderlands, in der deutschen Variante.
Hattest du Horizon jetzt eigentlich schon nachgeholt?
Nee, wollte ich und dann habe ich ja das mal erzählt. Das meine, was war der Grund? Habe ich zumindest nicht. Nee, hab ich
ja. Okay. Na gut.
So, sollen wir mit dem feuchten Wesen im Raum anfangen?
Ja, lass uns das tun.
Okay, Alien Romulus ist jetzt raus. Der Film, auf den sich David das ganze Jahr gefreut hat, seinen Urlaub verschoben hätte.
Ich habe gestern Nacht nicht schlafen können. Ich habe mich wirklich so gefreut wie auf meine Hochzeit, muss ich sagen.
So, da muss jetzt jeder ja selbst entscheiden, wie er dazu steht. Aber man kann definitiv sagen, dass David im Grunde unerfüllbare Erwartungen an den Film hatte. Ja. Das kann man dann fairerweise sagen. Oder gab es das schon mal bei einem Film, dass du nicht schlafen konntest? So, wenn du so überlegen musst, dann wahrscheinlich nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Okay, Alien Romulus kommt jetzt diese Woche raus, wenn ihr das hier hört. Und ist der, was ist es, eigentlich der 7. Film der Alien-Reihe, wenn man so möchte, wenn man die Alien vs. Predator rausnimmt?
Nee, dann ist es der, ja.
Na, 4 Filme und dann noch Covenant und Prometheus, also die 6. Und welche muss ich jetzt noch mit reinzählen?
Alien vs. Predator und Alien vs. Predator 2 sind beide nicht Kanon, deswegen muss man die nicht reinzählen.
Also 7. Film.
Ja, kann man so sagen.
Der aber wiederum zwischen dem 3. und 4. Film spielt, wenn man es chronologisch anordnet.
In dem 1. und 2.
Hä, aber zwischen dem 3. und 4., wenn ich es chronologisch anordne.
Nee.
Prometheus und Covenant spielen noch vor dem 1., oder?
Du sagst Prometheus, Alien Covenant, 1,
2, dann zwischen dem 3. und 4. spielt dementsprechend, oder zwischen dem 1. und 2. spielt jetzt Alien Romulus.
Ja.
Okay, worum geht's, David? Wir sind auf einem eigentlich uns unbekannter Planet bisher, ne? Mhm. Den wir finden, da finden wir eine Kolonie wieder. Und auf dieser Kolonie, da kommt kein Tageslicht. Das heißt, das ist komplett im Dunkeln die Bevölkerung von 2000 und ein paar zerquetschte Einwohner, die dort leben, die in den Minen arbeiten und Rohstoffe abbauen, 65 Lichtjahre weit weg von der Erde.
Für Weyland-Yutani natürlich. Da macht der Film relativ schnell wieder klar, okay, die Firma hat ihren Griff wirklich über das halbe Universum und beutet da die Arbeiter aus. Und es ist auch ein schöner Callback zu diesem Arbeiterthema, was da im ersten Alien auch aufgemacht
wurde. Und in der Welt lernen wir Rain kennen, gespielt von Kelly Spaney, die mit Andy unterwegs ist, einem Freund an der Seite und die im Grunde von einem besseren Leben träumt und die alles, was sie hat, sich zusammengespart hat, um auch wirklich den Weg in ein besseres Leben anzutreten. Nur blöd, dass sich der Preis verdoppelt hat. Innerhalb kürzester Zeit, richtig? Mhm. Und jetzt stellt sich die Frage, was sollen wir machen? Und trifft auf eine Truppe, die aber wiederum beschließt, einen Coup durchzuziehen und deswegen auf eine, ja kann man Raumstation sagen, sich auf den Weg zu einer verlassenen Raumstation machen, die wiederum nur ein begrenztes Zeitfenster hat, dass man da mal rumschaut, was ist denn da so Wertvolles drin? Und die werden feststellen, da gibt es tatsächlich Wertvolles, aber auch Tödliches.
Ja, also für mich war die erste Hälfte keine große Überraschung, weil es war schon klar, wie stehen Rain und Andy, in welcher Beziehung zueinander. Ich glaube, das sage ich jetzt auch einfach mal, weil es kein Spoiler ist. Der Film macht von Anfang an klar, dass es ein Android ist und dass es auf dieser Raumstation, dass sie auf die Romulus gehen und auf der Romulus, die zusammen mit der Remus, das ist die andere Hälfte dieser Raumstation, offenbar vielleicht irgendwas mit wissenschaftlichen Experimenten zu tun hatte. Und da treffen unsere Leute jetzt auf einige Entdeckungen, die wehtun können zum Teil. Und ich hatte in den ersten Kritiken jetzt, also Trailer sahen fantastisch aus, die ersten Kritiken haben von einem fantastischen Ende gesprochen und ich bin da mit großen Erwartungen rangegangen, weil ich dachte so, Fede Alvarez hat damals, vor allen Dingen Evil Dead 2013 war für mich so ein brutaler Schritt in so eine ganz andere Richtung. Nun muss man sagen, Evil Dead, der allererste Tanz der Teufel, der ist zu einer Zeit rausgekommen, da hatte Sam Raimi quasi, ich lasse es 14,28 € gewesen sein, mit denen er den Film gemacht hat. Das sieht man dem auch an. Dementsprechend ist alles im Grunde ein Upgrade, was man da macht. Aber ich fand, Fede Alvarez hat bei Evil Dead auch so eine neue Stimme gefunden. Er hat so den Terror gefunden in diesem Franchise und trotzdem auch sich den Spaß auch so ein bisschen behalten, vor allen Dingen die Freude an der Zerstörung des Körpers. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass er das einfach nur überträgt. Nun muss man sagen, da war, glaube ich, so der Nerd- und Fanwunsch in mir größer, weil ich natürlich davon ausgegangen bin, dass er einfach die Formel, die er auf Evil Dead angewandt hat, hier auch nutzt. Aber Evil Dead hatte er organisch weiterentwickelt. Denn Evil Dead 1, also Tanzerteufel 1 und Tanzerteufel 2, die haben ja ein bisschen das Groundwork vorgegeben, auf dem er dann seine Vision entwickelt hat. Und das macht damit Alien Romulus auch. Er nutzt ganz viele kleine Dinge aus dem ersten, aus dem zweiten. Er bedient sich auch, wir hatten es letzte Woche schon mal gesagt, so bei älteren Filmen oder bei Filmen, die früher spielen, und webt da dann noch Dinge ein und findet dann aber seine eigene Stimme für diesen Film. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall dich und mich insofern abgeholt, dich wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, das können wir schon mal sagen. Ich finde, was er hier richtig gut macht, ist, die Optik ist krass. Ich finde, die Zuspitzung der spannenden Sequenzen ist krass.
Auch Sounddesign.
Sounddesign.
Alles, was im Weltraum spielt, ist quasi stumm, finde ich super.
Also es ist für mich der best inszenierte Film seit den ersten beiden, muss ich sagen. Vielleicht, der dritte ist so ein fehlerhaftes Meisterwerk, dem ich viel immer verzeihe, wahrscheinlich mehr, als es gerecht wäre. Deswegen würde ich Alien Romulus auf den vierten Platz hinter Alien 3 werten, aber im Grunde kriegen sie bei mir beide dieselbe Wertung. Aber der ist irre schön, dieser Film.
Also für mich, ne, ich habe ja letzte Woche klar gemacht, ich bin kein Fan des Alien-Franchises. Es macht mit mir einfach nicht so viel. Habe ich aber gesagt, es gibt in jedem Film echt richtig gute Momente. Und was Feder Alvarez macht, er nimmt aus meiner Sicht die guten Ideen und schmeißt sie alle in diesen Film hinein. Aber entwickelt dabei nicht so viel Neues, sondern treibt es immer nur auf die Spitze. Also jeder Mechanismus des, wie komme ich aus einer Situation raus, wie werde ich vielleicht so ein Alien los, was passiert als nächstes, nichts davon hast du noch nicht gesehen. So, das kommt dir alles bekannt vor. Aber er macht es blutiger, er macht es brachialer, er macht es auch rasanter und lässt einfach die Dinge viel stärker aufeinanderprallen. Und er webt diese Androiden-Thematik fast schon so ein, dass ich so leichte Terminator-Vibes bekommen habe zwischendurch, was die Verbindung zwischen Maschine und Mensch, Zugehörigkeit, das Kümmern umeinander, was diese Ebene angeht. Und das mochte ich gerne, weil David Johnson ist für mich der krasseste bei weitem in diesem Cast. Ich finde Kelly Spaney nicht schlecht, aber der diesen Androiden Andy spielt mit so einem traurigen Blick, wie so eine Maschine sich mal bewegt und dann wieder menschlich, dachte ich, wie gut der das für sich entdeckt hat, so einen Stil aufzubauen, und dem er quasi so kraftvolle Moves macht, aber dabei so zerbrechlich wirkt, mochte ich total.
Den mochte ich gar nicht.
Ich mochte den total.
Der hat mich irgendwann genervt, weil er wird als fehlerhaftes Modell eingeführt und dadurch hat er so ein paar, ja, was sagt man, Glitches, kann man sagen, die mir auf den Sack gegangen sind. Mir ist auch so sein dauerhaftes Grinsen auf den Sack gegangen. Ich dachte die ganze Zeit, das ist der, ne, wir kennen ihn ja
aus. Der kennst du gar nicht so viel, der guckt doch ganz oft so traurig.
Ja, aber ich fand das, also es wirkte wie so ein Hundebaby im Weltraum, und das konterkarierte die Stimmung, wie ich fand. Ich weiß, dass man das auf zwei Arten werten kann. Das kann man gut finden, weil man sagt, oh, das schneidet schön durch diese Stimmung durch und setzt dann einen schönen Gegenpol. Oder man fühlt sich davon so ein bisschen irritiert. Das war bei mir der Fall. Ich gehe da bei dir mit. Das ist ein Film, der nimmt sich vieles, was schon da war, und sagt, okay, jetzt nochmal in krass. Und damit ist er schon mal Ridley Scott weit voraus im Vergleich zu Prometheus und Alien Covenant.
Er kann auf diese ganz anderen technischen Möglichkeiten von 2024 zurückgreifen. Ja. Er sieht einfach richtig gut aus.
Ja. Schön ausgeleuchtet. Er ist inszenatorisch der wesentlich bessere Film, aber Ridley Scott, so scheiße ich Prometheus und Alien Covenant finde, der hat wenigstens was gewagt. Man kann ihm nicht vorwerfen, dass seine Prequels nicht mutig wären, sind nur falsch mutig.
Das, was ich am wenigsten jetzt mochte an Alien Romulus, ist, weil mich das auch schon an den ersten Filmen so gestört hat, die ersten Alien-Filme kommen zu einem Punkt, der ist eigentlich alles durch. Und dann ist da doch noch mal was, was du 15 Minuten lang erzählen musst.
Ganz
und das nervt mich bei jedem dieser Filme bisher. Und auch hier kann man, finde ich, die Finger nicht davon lassen. Das finde ich nicht so geil.
Mein größtes Problem, es gab zwei Momente in dem Film, bei denen ich dachte so, und es waren zweimal Situationen, die mich halt eben sehr daran erinnert haben, dass das hier ein Legacy-Sequel im Grunde auch wieder ist. Es ist ein Film, der sehr viele Knöpfe drückt, die nostalgische Gefühle erzeugen. Und es gibt zwei Momente, die haben wirklich, einmal kommt eine, ich will nicht spoilern, aber wir sehen einmal etwas, was wir schon kennen und das ist leider ganz scheiße gemacht. Es sieht
jetzt
furchtbar aus.
Jetzt könntest du ja auch Spaß, so wie du sonst sagst, die Alien Queen und alle wären verwirrt. Ob das jetzt ein Running Gag ist, den du immer machst oder ob der jetzt wirklich was zu tun hat.
Nee, es gibt einen Moment, der auch mit CGI zu tun hat, das sieht katastrophal aus. Ich hatte das Gefühl, dass da auch
geht's
künstliche...
Geht's da um hinten raus oder um was geht's da?
Dass da künstliche Intelligenz... Na, es kommt eine Figur wieder.
Ach so, okay, das meinst du. Okay, ja.
Wir sehen eine Figur, die wir schon...
Sieht das aus wie gebaute Animatronik?
Nee, das war
die CGI? Weil Animatronik sieht oft so uncanny aus.
Das sah für mich total nach künstlicher Intelligenz aus.
Ich dachte, also das müssen wir mal recherchieren, ob das komplett animiert ist oder ob das gebaut ist. Ich hätte fast gedacht, das könnte gut gemachte Animatronik sein. Die sieht oft so aus.
Ich fand auch den Build-up, ja, die Erklärung, warum auf der Romulus jetzt diese Dinge sind, auch nicht gut. Weil ich hatte Gerüchte gehört im Internet... Ich will jetzt nicht sagen, ob die sich als wahr oder falsch herausstellen, aber ich kann sagen, die führen ins Nichts. Es wird am Anfang relativ schnell wegerklärt, wie die Verbindung zu den bisherigen Filmen ist. Später wird nochmal eine Verbindung zu den bisherigen Filmen aufgemacht. Und da merkte ich auch so, oh, nee, so wirklich begeistern tut mich das nicht. Und dann gibt es dann eine Situation, da sagt eine der Figuren etwas, was Ellen Ripley in Alien 2 sagt. Und da dachte ich so, es ist wie jetzt in Terminator 4, wenn dann Arnold Schwarzenegger zum x-ten Mal sagt, come with me if you want to live oder trust me oder so, das nervt irgendwann, wenn du das Gefühl hast, dass sich da ausschließlich ausgeruht wird auf bereits Bekanntem. Und es wäre ja mal eine Option gewesen, dass Fede Alvarez versucht, Dinge zu schreiben, die vielleicht andere, spätere Filme auch nochmal versuchen zu quoten. Weil einfach zu sagen so, oh, diesen Dialog von James Cameron, den greife ich nochmal auf, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen weak. Und das Ende ist auch nicht so gut gewesen, wie ich es im Internet gelesen habe. Und ich saß die ganze Zeit da und dachte, ist meine Enttäuschung darüber, dass das jetzt eben nicht der beste Film des Jahres ist und der beste Alien-Film seit Alien 1, ist die so hoch, dass ich gerade einfach so, ne, wenn ich einen Schritt vom Podest runter mache, fühlt sich das natürlich nach einem Abstieg an, aber eigentlich bin ich immer noch auf dem zweiten Platz. Ne? Aber kann man das selber dann noch so einschätzen? Es ist wie Zweiter bei Olympia zu werden und zu denken, oh, ich hätte aber lieber Gold gehabt. Manche freuen sich über Silber, manche sagen, naja, wenn ich nicht gewinne, habe ich auch nichts erreicht. Und in dem Fall war ich sehr hin und her gerissen. Wir saßen ja umringt auch wieder von Leuten.
Du, für mich war kein Platz.
Ach so, stimmt, für dich war kein
ich
Platz.
Ich lasse eine Reihe vorne links
und,
allein.
Und da gab es alle Meinungen. Also von brillant bis hin zu geht gar nicht oder richtig langweilig. Und ich glaube, ich bin am oberen positiven Rand.
Ich bin mit Eve ganz oben, glaube ich.
Du bist ganz oben, ja. Ich würde dem 3,5 Sterne geben. Also es ist ein sehr guter Film. Ehrlich gesagt erinnerte es mich sehr stark an das, was Twisters gemacht hat, an das, was Ghostbusters dieses Jahr gemacht hat. Und das ist mir dann doch ein bisschen zu wenig. Auch wenn ich sagen muss, dass Fede Alvarez seine eigene Stimme findet für den Film auch, eigene Visuals auch. Aber dann hast du wieder, ne, es gibt ja schon Promomaterial, wo man Kaylee Spaney mit so einem Pulse-Rifle sieht. Und natürlich machen die dieselben Geräusche. Und natürlich gibt es eine Szene, wo man dann dasselbe sieht, was man im zweiten Teil schon gesehen hat. Und ich dachte so, ah, das ist echt ganz schön viel, was man schon kennt. Und genau das hatte ich eben nicht erwartet. Da kenne ich von Fede Alvarez, zumindest von Evil Dead 2013, dass er so eine frische Stimme für sich findet, um Evil Dead neu zu denken. Gerade auch, weil das Ende sehr viel gewagt hat bei Evil Dead 2013. Da hatte ich mehr gedacht und das habe ich nicht bekommen. Habe trotzdem einen wuchtigen Film bekommen, der knallt und der immer wieder Sequenzen hatte. Eve hat neben mir ständig die Luft angehalten und ich habe auch gemerkt, ich spanne an bei vielen spannenden Momenten. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wie haben
ich fand, der war auf so einer, manchmal sogar bis zu einer Grenze von so einem Psychoterror, weil ich finde, das Tempo und die Anspannung hat mich an A Quiet Place erinnert, wo ich merke, dass sich Sachen so verdichten. Räume werden immer enger, es gibt keine wirklichen Fluchtmöglichkeiten und die Sachen sind so, okay, jetzt gibt es wirklich kaum noch einen Ausweg in der Situation. Dazu wird beispielsweise, um nur ein Stichwort zu sagen, auch mit Gravitation gespielt. Das werden immer wieder so Sachen gestreut, wo ich weiß, ah, das wird eine Rolle spielen. Und die spielen dann aber auch an sinnvollen Stellen eine Rolle, wo ich wirklich wieder vergessen hatte, ah ja, das Chapter warte ich ja eigentlich noch. Dazu gibt der Film ein Tempo vor, es gibt zwischendurch quasi, bis etwas passiert, so, also das kennt ihr aus Filmen, man sagt, bis das und das passiert, noch T-minus 20 Minuten oder T-minus 10 Minuten. Das stimmt bei dem Film exakt. Ich habe auf die Uhr geguckt und das sagen die das ja und dann 3 Minuten später sind wir schon im Countdown von 5 Sekunden. Es stimmt exakt so, wie es den Film langläuft. Dadurch gibt der mir so einen Rhythmus, eine Erwartung, Erwartungshaltung vor, wie viele Minuten werde ich hier jetzt noch verbringen? Und ich finde, dass er die ganze Zeit auch durch ein richtig cleveres Sounddesign, und ich hätte mich nicht mal gestört, dass wenn bestimmte Wesen in einer gewissen Masse auftauchen, weil dann richtige Hetzjagden entstehen, Flure entlang, wo ich immer wieder mit Türen, die sich verschließen, immer wieder so dachte, es gibt zum Beispiel einen Shot, wo eine Figur es schafft, sich durch eine Tür zu retten, aber diese Tür, die geht nicht viel von oben nach unten typisch zu und du kommst dann nach unten durch so einen Schlitz, die ist so gezackt, dass sie sich durch so eine Sache noch durchbiegen muss. Und ich dachte, das sind so die kleinen Kniffe, die ich so sonst nicht sehe. Mhm. Und er hat sich in ganz gewohnte Motive immer noch Bilder überlegt oder mal von vertikal auf horizontal drehen, die bei mir noch so den Eindruck von einer eigenen künstlerischen Idee in einem Franchise hinterlassen haben, wo ich mir gut vorstellen kann, dass Disney da auch ein bisschen den Finger drauf hat und sagt, nee, wir haben damit ja noch einiges vor in den nächsten Jahren. Wir werden jetzt hier nicht komplett am Rad drehen und dann einen Experimentalfilm machen. Das kannst du bei Evil Dead Rise gerne machen oder Evil Dead. Das ist nämlich eine andere Hausnummer von der Franchise-Größe als jetzt Alien natürlich. Ich finde, dafür macht er mehr draus, als ich erwartet habe. Also ganz ehrlich, nach den Alien-Filmen bin ich heute rein und dachte so, David wird's lieben, ich werde kopfschüttelnd da sitzen im Podcast. So ist aber nicht gekommen. Also tatsächlich dachte ich so, aha, guck mal an, ich bin hier wirklich involviert in dem Film.
Ja,
und so sehr wie, und das muss ich auch sagen, in keinem anderen Alien-Film. Das tut mir leid, das ist ein Hot-Take für viele sicherlich, aber es ist nun mal mein Empfinden.
Ich glaube, das wäre 1979 anders gewesen.
Absolut.
Da hättest
absolut,
du anders da gesessen.
Absolut.
Und jetzt sitzt du halt in einem modernen Setting da und bekommst einen modernen Thriller, der mit wirklich State-of-the-Art...
Also es war auch minus 8, aber 1979, aber...
Der mit State-of-the-Art-Technik, aber auch einem guten Auge für genau solche Momente. Das hat ja Feder Alvarez. Ich hatte das Gefühl, als würde ich Alien Isolation 2 so einen Walkthrough sehen, weil ich das Gefühl hatte, dass sich manches, du hast gerade diese Antigravitation angesprochen, manches hat sich wie Levels angefühlt. Es gab so Übertragungen von einer Kreatur, die wir eben wiedersehen, und die redet dann mit dir oder die redet mit Kaylee Spaney. Und ich dachte so, das ist wie in einem Videospiel. Also sie hat jetzt mehrere Levels. Sie hat dann das eine Level, wo sie diesem Hindernis ausweichen muss. Es gibt sehr konkret Szenen, in denen sie irgendwo runter oder lang kraxelt. Und ich dachte so, ja, im Grunde wie in einem Videospiel, an dem man sich so langhangelt. Aber es ist ein Tie-in, so wie Colonial Marines oder Alien Isolation es auch war. Keine neuen Ideen. Aber das bieten, was die Fans wollen.
Und auch wirklich überhöhen. Also wir nehmen mal das Beispiel, keiner der anderen Alien-Filme oder auch in Kombination aller anderen Alien-Filme machen mit diesem säurehaften Blut so viel wie jetzt hier in Romulus.
Ja.
Ja. Und das sind so Sachen, wo ich denke, da kann man...
Ich hätte gerne mehr gesehen.
Ja, aber er traut sich zumindest so eine Tür aufzustoßen, wo ich mich bei den Alien-Filmen fragte, warum nutzten ihr das nicht, dass da dieses hochtoxische, alles zersetzende Zeug ist?
Ich hatte mehr erwartet. Ich dachte, der wird vom Gewaltlevel, geht der in Richtung Evil Dead auch da wieder. Ne? Das ist wirklich doof, dass ich da im Kopf diese Vergleiche ziehe im Vorfeld.
Schlafen gehen sollen.
Ja, genau. Und hier dachte ich so, vielleicht hat da Disney nochmal die Finger raufgedrückt. Weil
16er Freigabe.
Es kann gut sein, dass es wieder, und das war bei Evil Dead auch schon so, dass es eine FSK 18 oder eine R-Rated oder Unrated Version auf Blu-ray geben wird. Da würde ich mich sehr freuen. Weil ich hatte bei manchen Szenen das Gefühl, da wäre jetzt wahrscheinlich sogar mehr gegangen. Wahrscheinlich haben sie sogar mehr gefilmt, aber vielleicht lassen sie es fürs Kino noch aus. Ich finde am schönsten, ehrlich gesagt, an dem Film, dass er so ein toller Callback ist zum ersten Teil. Die Haptik der Raumschiffe ist wieder da. Ne? Also diese Knöpfe, die man drückt, die sehen ja immer aus so wie kleine U-Boote, in denen man durch die Luft fliegt oder wie so Stahlfabriken. Und dann hast du natürlich auch so Dinge, die im Hintergrund stehen. Den ersten Teil kennst du ja sicherlich noch, diesen Vogel, der so hin und her wippt. Den sieht man natürlich auch. Und es gibt noch andere Dinge, die man erkennen kann. Also für einen Alien-Fan ist das wieder da. Ist auch wieder diese Arbeitermentalität. Hier hast du keine Wissenschaftler, sondern das sind halt ganz normale Leute, die in so eine unnormale Situation hineinkommen. Und damit hast du dann eben wieder auch dieser Callback zum Terror des ersten Teils. Der potenziert. Deswegen ist vielleicht für euch als Hilfestellung, wenn ihr einen Film erwartet, der so wie Prometheus oder Alien Covenant alles neu denkt oder ganz viele neue Ideen habt, ist er nicht. Wenn ihr einen Film wollt, der wieder dieses alte Gefühl von Alien 1 zurückbringt, dann habt ihr hier den richtigen. Auch da würde ich sagen, es ist nicht derselbe Film. Er ist zwar durchaus langsam, ich finde die erste halbe Stunde auch echt ein bisschen zäh.
Ich mach's richtig gerne.
Ja? Okay, Robert. Aber das macht dann gar keinen Sinn für mich. Warum magst du dann den ersten nicht? Ist es wirklich nur die Zeitperiode, die Optik, weil die dafür erinnern sie sich ja dann doch?
Nee, ich finde, im ersten Teil zum Beispiel wird mir diese Frau sofort als so tougher Charakter erzählt, so die so ihren Weg findet, als Offizierin ihre Aufgaben nimmt und dann hast du diese Männer ringsrum, die ich ehrlicherweise anstrengend und als toxisch empfinde. Und hier hast du diese junge Frau und dieses ganze Toxische verlagert sich auf diesen Andy als eine andere Figur, als einen Außenseiter und da kommt eben diese KI, Android, menschlich, was bin ich, zu wem gehöre ich eben? Und das ist dieses Philosophische, was ich mag. Und ihre Art, ihre Probleme anzugehen und im Grunde einem Wunsch zu folgen, wird nie auch hinterfragt. Die ist irgendwie stark aus sich heraus und steht füreinander ein. Ich finde, es läuft hier besser ineinander, weil irgendwie die Welt nicht mehr ganz mit diesen Rollenklischees so behaftet ist die ganze Zeit. Für mich fühlt es sich natürlicher an, aber das Wichtigste hast du eigentlich gesagt. Ich habe die Alien-Filme nicht in den 80er oder 90er Jahren gesehen. Mhm. Und das ist ein gigantischer Unterschied. Ich habe dir ja auch schon gesagt, bevor wir uns beim Podcast hingesetzt haben, habe ich mich jetzt erst gefragt bei dieser Kolonie, vielleicht bin ich da ein bisschen komisch, okay, wenn die kein Sonnenlicht haben, wo kommt dieses Essen her? Wo wächst das? Oder wie werden die beliefert? Und wenn es jetzt, wie David da meinte, synthetisch ist, naja, aber die sind 65 Lichtjahre von der Erde weg. Machen die jetzt aus den Erzen, die die abbauen, Lebensmittel? Wie funktioniert das? Ich habe dann so Fragen, ne? Weil das ist dann was ich so spannend finde. Vielleicht, weil ich auch so Echtzeitstrategiespieler gerne bin. Aber ich bin mit dieser Atmosphäre rein und wusste, irgendwann kommt der Terror da auf mich zu. Und für mich war das wirklich gut. Ich glaube, das Ding wird ein echter Erfolg im Kino. Ich denke, das wird funktionieren.
Bin ich unsicher? Also ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht, weil man das bei vielen Filmen gerade ganz schwer abschätzen kann. Ich meine, dem fehlt, die Alien-Reihe ist ja jetzt keine, die Milliarden einspielt. Man muss sagen, Prometheus hatte, glaube ich, so 450 Millionen, du kannst ja mal parallel gucken. Und Alien Covenant hatte 250 Millionen. Also es ging dann schon weit nach unten. Und man muss sagen, Prometheus, das war halt stacked, der Cast. Ne, da waren halt ganz viele, die hatten Star Power dahinter. Die Star Power fehlt in diesem Film hier völlig. Also wer kennt denn jetzt, ehrlich gesagt, Kaley Spaney oder den Darsteller aus Rylane? Den Rest.
Ach, der ist aus Rylane
gewesen. Das ist der Rylane-Typ gewesen, genau. Und da hat seine Grinsebacke auch perfekt reingepasst. In diesem Film hat sie mich einfach irre genervt, wie der die ganze Zeit da rumgelotzt. Positiv möchte ich noch erwähnen, dass Isabella Merced mich nicht annähernd so genervt hat, wie ich gedacht habe, dass sie es täte, weil ich die ja furchtbar finde als Schauspielerin. Aber hier ging das ganz gut klar. Für mich wird es kein moderner Klassiker werden, aber ich kann ehrlich gesagt trotzdem, würde ich hoffen, dass Fede Alvarez vielleicht noch mal ein zweites Mal ran darf und vielleicht dann so carte blanche bekommt, auch mal was ganz anderes zu erzählen. Und nicht dann, oh, jetzt sind es drei Aliens, die auf einer ganz anderen Station, die nicht mehr Romulus, sondern Remoulade heißt. Und dann wird es halt öde.
Was ist die Geschichte, die du willst?
Kann ich dir nicht sagen.
Weißt du nicht.
Das ist so die.
Können wir mal brainstormen.
Ich habe die letzten Tage überlegt, was würde ich mir eigentlich von diesem Film wünschen? Will ich was völlig anderes? Weil ich weiß noch, damals, als ich die ersten Filme geguckt habe, wollte ich unbedingt wissen, wo kommen die Aliens her? Ich wollte immer wissen, wie dieser Alien-Planet aussieht. Und es ist ja mal im Raum gewesen. Rennie Harlan sollte ja mal den dritten Teil dort inszenieren auf dem Alien-Planeten. Dann habe ich mich natürlich auch immer gefragt, wo kommt dieses Wesen her, was in diesem Stuhl sitzt, was ja dann zu den Engineers wurde in Prometheus. Und bei Prometheus habe ich gesehen, und eigentlich auch bei Alien Covenant, nee, Moment mal, ich will eigentlich gar nicht wissen, woher die kommen und ich will auch nicht wissen, woher das
Alien kommt. Also mit so einer Planet der Affen-Geschichte, wenn sie tatsächlich schaffen, die dominierende Spezies auf der Erde zu werden und die Menschen überleben müssen?
Ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, was ich mir da wünsche. Es ist genauso wie bei Terminator. Terminator ist so ein Franchise, was sich so festgefahren hat, weil man...
Ist das in einer Serie?
Ich weiß es nicht.
Eine Serie über eine Kolonie? Das Leben der Kolonie?
Es kommt ja eine.
Ja, wie heißt sie?
Alien Home wahrscheinlich, die von Noah Hawley gemacht wird, dem Macher von Legion. Soll nächstes Jahr starten.
Weil das Leben da in der Kolonie würde mich interessieren.
Ich bin ehrlich gesagt völlig unsicher, was ich mir wünsche. Und ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass Fede Alvarez weiß, was ich will. Aber ich glaube, weil ich selber nicht weiß, was ich will, sitze ich genau jetzt so da und bin so zwischen den Stühlen gefangen. Ich kann sagen, dass ich trotzdem eine gute Zeit hatte, aber ich merke, dass ich enttäuscht wurde. Und ich glaube, diese Enttäuschung kommt auch viel aus mir selbst heraus, weil ich eben so sehr verbandelt bin mit dem Alien-Franchise, dass ich mehr Alien will, aber ich glaube, ich will vielleicht dann doch
nicht.
Das
sind diese Fans, denen man es nie recht machen kann.
Ja, es kann sein.
Ja, es kann sein.
Und ich glaube, jeder hat so sein eigenes Franchise, wo er sich schwer mit tut. So, das ist ja wie bei den Star Wars-Leuten.
Für mich ist es Jurassic Park.
Aber du hast dich zum Beispiel über Jurassic World gefreut.
Ja, aber richtig gut ist der nicht. Der ist noch der beste der neuen Filme. Mhm. Aber Jurassic Park 1 und dann, Hot Take von mir, Teil 3. sind meine beiden Lieblingsfilme. Die finden ja ganz viele blöd. Ja. Ja, ich mag den dritten mit dem Jungen, der da überlebt, weil er dann diesen sich mit der Dino-Pisse und so begießen muss. Ich fand bei Teil 2 richtig blöde, dass sie dann übergefrachtet werden ans Festland.
Ja.
Mochte ich ehrlicherweise gar nicht. 1 und 3 sind da für mich so, aber so ist es.
Ich möchte noch eine Sache zur Filmmusik sagen, weil die hat mich insbesondere enttäuscht. Benjamin Walfisch hat das gemacht und Benjamin Walfisch, das habe ich schon vorher, als ich gehört habe, der wird die Musik machen, dachte ich so, ah, Benjamin Walfisch kann genau eine Sache, nämlich Dinge, die andere schon gemacht haben, einfach zu rearrangieren und dann klingt es irgendwie gleich und irgendwie nicht. Und das fand ich hier ein großes Problem. Das hier ist nämlich eine Ansammlung aus der Filmmusik von Prometheus. Es ist viel Jerry Goldsmith mit drin, also aus dem ersten Teil. Es ist auch James Horner zu hören aus dem zweiten Teil. Und was ich halt wirklich fantastisch fand, dass Alien 1, 2, 3, ne, von Elliot Goldenthal war der dritte. Und auch der vierte, ich finde den vierten Soundtrack nicht gut, aber der hat Elemente, wo du auch merkst, so jeder dieser vier Filme klingt völlig anders. Prometheus und Alien Covenant hatten dann sehr ähnliche Musik, haben aber auch einen neuen Soundtrack gehabt. Und Benjamin Walfisch fällt nichts Besseres ein, als die Filmmusik der anderen irgendwie zu rearrangieren, ineinander zu packen. Und dadurch ist es so, ich hatte nicht einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, jetzt klingt's richtig gut, außer wenn Benjamin Walfisch den hier macht. Also wenn es wummert, ne, dann erinnert es zwar ein bisschen mehr an Furiosa oder Mad Max Fury Road, aber das ist der Stimmung angemessen. Aber ich finde, so diese Themen zu verwerten, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen bitter. So, das mochte ich nicht und das passt ganz gut zum Rest des Films, der ganz viel macht und dann auch nicht.
Alien Romulus, zumindest aus meiner Sicht, einer der besseren Vertreter, wenn es um Horrorfilme ab einer gewissen Größe geht. Mhm. Weil da gab es viele Sachen, die nicht funktioniert haben bei Blockbuster-Horrorfilmen, die ein bisschen größer gedacht sind als jetzt kleine, nischigere Filme.
Zum Beispiel Quiet Place Day One.
Zum Beispiel. Aber auch, was war das davor? Direkt davor war sowas...
Wir hatten noch First Omen gesehen, Immaculate Eve.
Der war ja super. Direkt um A Quiet Place. Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich mochte den gerne. Könnt ihr im Kino anschauen, Leute. Wir kommen vielleicht irgendwann nochmal bestimmt am Jahresende zurück, wenn wir nochmal zusammenfassen, was sind unsere Lieblingsfilme oder wer hat es warum nicht reingeschafft. David, ich habe noch einen Film auf Apple TV Plus geguckt.
Ja.
The Instigators. Sagt ihr was?
Ja, ich habe mir den Trailer angeschaut, nachdem du mir das geschickt hast und dachte so, oh nee.
Das ist ein Anti-Heist-Film im Grunde.
Ja, es geht um Matt Damon und
Casey Affleck
in Boston.
In Boston.
Sie sind Arbeiter, aber...
Er hat keine Kohle.
Genau, keine Kohle.
Sein,
und dann,
der andere ist Ecksträfling und deswegen überfallen sie zur Wahlnacht des Bürgermeisters in Boston. Boston ja immer Matt Damon und Ben Affleck Schauplatz im Film gerne. Überfallen die Wahlveranstaltung, weil da viele Schmiergelder fließen und wollen die Kohle quasi stehlen. Und damit ist es so ein Untergrund-Heist-Movie und die beiden, die unterschiedlich ja nicht sein könnten, nichts gelingt. Alles geht den Bach runter und am Ende versuchen sie irgendwie nur zu überleben und dann ist auch noch die Psychotherapeutin von Matt Damon dann mit dabei in dem Film, die versucht so in Situationen zu deeskalieren und sich gleichzeitig auch noch diesem Raubzug mit anschließen muss und damit geht es dann quer durch Bostoner Straßen. Also ist ein Film, der ist wirklich gut fotografiert, der ist krass besetzt. Weißt du, wer da alles mitspielt?
Nee, hau raus.
Matt Damon und hat dann anscheinend seine Kumpels gefragt. Neben Casey Affleck ist Hong Chau dabei, Michael Stuhlbarg, Alfred Molina, Ron Perlman, Toby Jones, Paul Walter Hauser, Ving Rhames. Also sind jetzt keine AAA-Stars, aber eine ungewöhnliche Ansammlung an Leuten, die man sonst auch
man
in größeren Rollen gerne mal bekommt. Und alle spielen dann irgendwie so ein bisschen Unterwelt oder korrupte Polizisten oder korrupte Bürgermeister. Was aber passiert, du hast keine wirkliche Geschichte. Ne?
Wer ist der Bürgermeister?
Ron Perlman.
Das ist ja eine interessante Wahl.
Der ist der korrupte Bürgermeister. Aha. Und dann gibt es halt der das ist ja der Trump-Verschnitt quasi.
Ja.
Und ja, du, dieser Coup geht sofort falsch, dieser Safe, da ist kaum Kohle drin, aber natürlich werden die beiden zu Gejagten und quer durch Boston. Casey Affleck wird gleich angeschossen und schleppt sich deswegen den gesamten Film quasi mit so ein bisschen schwarzen Humor durch diesen Film hindurch. Und dann kommt immer der Nächste, der sie irgendwie der Polizei ausliefern will und sie müssen sich immer irgendwie rausschlawinern, aber nicht auf so eine unterhaltsame, smooth Ocean's 11 Art, sondern irgendwie so überhaupt nicht dieses heistige, unterhaltsame Raubzug, sondern einfach nur, schaffen die es jetzt irgendwie, das Ding zu überleben. Und da plätschert der Instigator das ganz schön vor sich her und bringt eben nicht viele gute Ideen mit. Das Beste daran ist der Look und die Besetzung. Und am Ende merkst du aber auch, nach nur 101 Minuten, es hat sich jetzt deutlich länger angefühlt, was natürlich nie ein gutes Zeichen ist. Und Matt Damon kann nicht lustig. Also der kann Drama, der kann vor Gericht hier, der Regenmacher war doch damals, glaube ich, auch mit ihm. Der kann auf einem Mars überleben. Der kann Leuten auf die Schnauze hauen, das geht alles gut. Der kann sich auch das französische Rechtssystem aneignen für diesen Film, wo er seine Tochter da vor ein, zwei Jahren retten musste aus Frankreich, dieser wahre Fall. Aber lustig, da habe ich immer drüber nachgedacht, lustig ist der eigentlich nie. Selbst in dem Good Will Hunting, wo er das Drehbuch selber geschrieben hat, war eher cool, aber lustig.
The Martian. Ich würde anführen, in der Marsianer war.
Vielleicht, ja.
Das ist aber eher so dieser trockene Situation. Also da.
Ja, diese Hoffnungslosigkeit, die quasi Galgenhumor.
Genau, da hilft das Drehbuch, das war sehr gut geschrieben.
Ja, aber ansonsten, und das ist für einen Film, der Actionkomödie eigentlich ist, bisschen schwierig. Und deswegen wirkt er sich da selbst immer mit seinem gewollt trockenen Humor ab. Casey Affleck zum Beispiel, das finde ich eine ganz gute Charakterschreibe, und das ist ein Beispiel darüber, wie man es eigentlich richtig macht, ist quasi ein Ex-Sträfling, der anscheinend auch gerne mal säuft. Und er hat an seinem Motorrad so einen Automaten dran, da muss er reinpusten. Und wenn dann kein Alkohol im Atem ist, startet der Motor. Deswegen schnappt er sich Kinder von der Straße und lässt die reinpusten, damit er weiter saufen und Motorrad fahren kann. Hm. Und denke ich mir, okay, das ist doch eine gute Charakterschreibe. Aber da hört es dann ehrlicherweise schon auf. Und dann ist es wirklich nicht viel. Also ich habe Matt Damon lange nicht so austauschbar gesehen. Das ist ein bisschen schade. Also kein Wunder, dass Apple, obwohl sie ja normalerweise ihre größeren Filme alle im Kino auswerten inzwischen, den Film jetzt direkt auf der Plattform gelauncht haben, kann nicht besonders viel. Übrigens zu letzter Woche, ein paar Leute haben mir noch Beispiele geschickt von bösen Figuren, die ein Apple-Produkt benutzen.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch feststellten, dass die das nur tun, solange ihr Charakter noch auf einem guten Pfad ist. Und dass sich das auch im Laufe der Filme oder genannten Serien dann ändert. Also bisher gab es ein oder zwei Beispiele von eigenen Apple-Serien, wo es tatsächlich ein bisschen abweicht. Aber ganz viele Nachrichten habe ich bekommen mit, ey, stimmt und stimmt. Da haben sie bei ihren eigenen Lieblingsfilmen so ein bisschen recherchiert und gemerkt, ach du Scheiße. Also es scheint eine Menge dran zu sein an dieser Apple-Nummer. Ja, das ist The Instigators.
Ja,
wirst du nicht gucken, musst du nicht gucken. Aber krass, wenn mit Damon da ruft, mit sicherlich wenig Budget, wie viele Leute dann doch mal vorbeischauen. Ist übrigens von Doug Liman der Film, der jetzt so mit Amazon so ein bisschen Streit hatte rund um Roadhouse.
Ja, ich hatte mich schon gefragt, so, wie hat er den denn jetzt noch hinbekommen? Aber Roadhouse war, glaube ich, so eine lange Verhandlung.
Und ich glaube, diese Boston-Sachen sind ja auch relativ schnell gedreht. So. Das ist ja da alles, die kennen da jede Location und so. Was ist denn, ich hatte das ein bisschen auf dem Schirm, weil ich mag ja so diese ein bisschen düstereren 60-Minüter Batman von Warner, wenn die rauskommen und dachte, ah, wird dieses Batman Cape Crusader? Wird das sowas sein? Dann habe ich so drüber geschaut und dachte, ah, sieht eher aus wie für jüngeres Publikum.
Es ist wie die Animated Series. Kennst du die aus den 90ern?
Nee, ich habe jetzt nur diese, hatten sie nicht einen Tod in der Familie und so als Animationsfilm vor
ja,
zwei
ja,
Jahren?
Es gibt,
die habe ich gesehen, genau, die letzten zwei, drei langen ja, Filme habe ich gesehen.
Aber es gab in den 90er Jahren eine Serie, Batman The Animated Series. Mhm. Wirst du bestimmt irgendwie mal, wird dir über den Weg gelaufen sein, damals schon. Und die endete und jetzt hat der Showrunner zusammen mit Matt Reeves, also dem Mann, der auch The Batman gemacht hat, gesagt, wir machen einfach mehr. Und haben jetzt so eine 10-teilige Serie, wo jede Folge so 25 Minuten geht. Also guckt man nicht lange und erzählen einfach nochmal. Und kriegt in den USA viel Hate, hauptsächlich dafür, weil die Pinguin, also der Pinguin ist jetzt eine Frau, die haben den gegenderswappt und Harley Quinn
ist ein Mann.
Nee, ist kein Mann, aber da hat der Diversity Counter wieder zugeschlagen. Und ich muss sagen.
Schwarze Harley Quinn?
Nee. Guck rein, aber ja, man merkt, da haben sie auf jeden Fall, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, so, es gibt ja diese Gerüchte, dass Amazon so ein Pamphlet besitzt, an das sich die Serienschöpfer oder Filmemacher halten müssen und dann angeblich irgendwelche Diversity Rules.
Das habe ich jetzt aber auch schon in mehrfachen Interviews gelesen.
Ja, ja. Also es wird behauptet, ob es das wirklich gibt, kann ich natürlich nicht nachvollziehen, aber diese Serie macht sehr deutlich, also wenn es ein klares Indiz dafür gibt, dann ist diese Serie unter anderem eines dafür, weil man merkt zum Beispiel, in der ersten Folge kommt gleich die Pinguin vor und ich dachte so, was ist jetzt die Idee? Also warum ist sie jetzt gegenderswappt? Was macht ihr mit der Figur? Und die Antwort ist nichts. Und das fand ich dann so ein bisschen, da merke ich, okay, da verstehe ich dann tatsächlich leid. Also ich finde dieses Anti-Woke-Gebäsche, es geht mir übelst auf den Zeiger so. Und ich finde es auch total abstrus, wenn ich dann hinterher sehe, bei Metacritic oder Rotten Tomatoes wird die Serie dafür abgestraft, weil sie woke Elemente hat. Mhm. Weil die wird dadurch nicht schlechter. Das muss man klar sagen. Die hat so Probleme. Für mich ist es namentlich vor allen Dingen der Animationsstil, der ist so statisch, der ist so undynamisch. Ne? Also ich finde, da sind selbst Animationsserien aus den 90ern sehr viel besser gezeichnet gewesen. Ganz häufig bewegt sich der gesamte Körper und auch der Hintergrund nicht und dann wirklich einfach nur die Münder. Und das ist immer da, um Geld zu sparen. Weil sonst würde man mehrere Animationsstufen auch in den Rest der Umgebung. Dann sehen so Bilder in einem Animationsfilm lebendig aus. Ich hatte das neulich als Beispiel, hatte ich Robot Dreams angeführt. Diesen fantastischen Film aus Spanien war der, glaube ich, wo du das Gefühl hattest, du guckst in die Ferne am rechten Rand, wo nichts passiert eigentlich und hast immer noch Elemente, die sich bewegen. Ne? Und wo Zeichenstufen eingeführt werden, die es nicht braucht. Das ist hier gar nicht der Fall. Und ich finde, die Geschichten sind halt mehr vom Gleichen. Ne? Ich hatte so Leute, die mir unter meine Kritik geschrieben hatten, meinten so, ja, aber ich finde, wie die Charaktere aufgebaut werden. Und ja, das stimmt schon. Ne? Das ist definitiv keine Serie nur für Kinder, sondern auch für Batman-Fans, die sich daran erfreuen, dass hier auch so einige Origin-Stories wieder aufgefahren werden. Aber die habe ich alle schon gesehen. Und das x-te Mal, wo Bruce Wayne mir jetzt erklärt, was für ein Trauma er hat, auch als Animationsserie will ich es dann nicht mehr sehen. Weißt du, da dann wirklich sowas wie The Batman mit einem ganz neuen Ansatz. So neu war der jetzt auch nicht, aber er war frisch genug, dass man sagen konnte, hat sich gelohnt.
Oder gibt es zumindest mal eine andere Zeitepoche.
Genau. Wo? Vielleicht liegt es daran, dass ich seit den 90ern natürlich auch ein paar Jährchen zugelegt habe und ein paar Kilos und jetzt nicht mehr sagen würde, oh, ich setze mich nochmal hin, zum Beispiel neulich X-Men 97. Hat ja
ohne zweite Staffel kommt.
Genau, hat ja dasselbe gemacht. Eve erzählt mir die ganze Zeit, das ist super geil, aber ich habe irgendwann abgebrochen in der Mitte der Staffel, weil ich merkte, ich finde es cool, ich freue mich, dass das das gibt und ich finde es schön, dass die X-Men wieder da sind und dass die Leute, die die Serie damals gesehen haben,
weiter. Das ist ein Kuriosum, Sachen mag er gerne und wenn er sie mag, sagt er, und jetzt höre ich auf.
Wobei bei Serien, die mich wirklich packen, gucke ich auch durch.
Du hast in der letzten Folge erst das Gegenteil gesagt. Du fängst an, dann fällt dir was anderes Gutes auf und dann vergisst du wieder das weiter zu gucken, was dir ursprünglich mal gefallen hat.
Ja, aber dann hat es mich auch nicht so gepackt. Dann hat es mich nie so gepackt.
Ich finde es einfach sehr lustig, dass du dann quasi wie Homer Simpson, der sich immer ablenken lässt von wow, ein blaues Auto.
Naja, ich habe so ein bisschen vergessen. Ich habe dann so im Kopf so eine Liste an die Liste des Charmes von Dingen, die ich eigentlich noch zu Ende bringen muss. Und das,
übt es Druck aus?
Ja.
Ja?
Ja.
Und deswegen sagst du, weil das alles Druck ist, wende ich mich von dem ab und dann verschwindet es quasi in der Masse des Drucks? Du verstehst, wie ich es meine, ne?
Ja, aber würde ich eher nicht sagen. Ich habe eher das Gefühl, der Druck, mich den anderen Dingen widmen zu müssen, weil es ja mein Beruf auch ist, ist
noch größer.
Ist noch größer.
Oh Gott, das ist ja schrecklich.
Naja, guck mal, also.
Ich weiß genau, wie du fühlst.
Du weißt ja,
wie es ist. Ich fühle das genauso.
Wie heißt diese Game of Thrones Nummer hier? House of the Dragon. Ist für euch gerade zu Ende. Ich müsste es erstmal nachholen. Dann sehe ich aber, okay, jetzt fängt als nächstes Rings of Power an. Was mache ich jetzt? Ne?
Also, David, du musst es wie ein Clockwork Orange machen. Du machst dir so Holzdinger in die Augen und dann einfach Bildschirm an.
Ja.
Drei Bildschirme nebeneinander.
Und ich glaube, dann wird es halt wirklich nur noch Job. Und es soll ja noch ja. Hobby und also ich bin ja in der Position.
Soll nur Hobby sein mit gutem Einkommen.
Genau. Aber ich bin in der wirklich tollen Position, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Und ich möchte nicht zu dem Punkt kommen, davor hätte ich nämlich wirklich Angst, dass es sich nicht mehr nach Hobby anfühlt, dass ich Spaß am Gucken von Dingen verliere. Und ich muss sagen, seit ich diesen Filmkritik-Job mache, habe ich manchmal so
Phasen.
Es wird grenzwertiger.
Ja, aber es erfordert mehr Kunstfertigkeit, da gezielt andere Dinge mal zu machen,
es ist
um
wie früher,
Abstand zu gewinnen.
Es ist wie früher als Spielejournalist. Wenn wir Spiele für den Job gespielt haben, war das was ganz anderes, als wenn wir sie beruflich gemacht haben. Und auch jetzt, wenn ich im Kino einen Film gucke, denke ich schon häufig auch über das nach, was hinterher, ne, wenn ich mich vor die Kamera stelle, was werde ich sagen, was sind Punkte, die ich aufgreifen kann.
Aber jetzt hier mit
kann.
Alien Romulus hast du ja quasi schon mal alles gedanklich einmal durchgekaut, das ist jetzt ganz einfach vor der Kamera. Das
ja, aber erzählen. Ich muss heute Nachmittag vor die Kamera sagen, kann mir den
noch,
Podcast ja?
Ja,
nee, ja, ich muss. Oh, ja. Morgen kommt schon Borderlands, die Pressevorführung und danach habe ich einen Termin, das heißt, ich kann es nur noch heute Nacht. Also ich muss es jetzt dann noch machen, sofort schneiden.
Ich müsste meinen Wetteinsatz eigentlich mal ändern und was dir richtig schmerzt.
Was soll das heißen?
Du dürftest die Review zu einem großen Film erst eine Woche nach Kinostart bringen. Ich glaube, das wird dich innerlich richtig zerreißen.
Glaube ich nicht. Das sind ja auch ehrlich gesagt gar nicht die erfolgreichsten Videos.
Das ist der Witz daran.
Ja, die erfolgreichsten Videos.
Meinst du, Manta Manta 2 guckt jemand, Robert? Ich erinnere mich
Naja,
ganz
auch
genau.
Das Deutschland-Video war ja, also und auch vorletztes Jahr war es ja das mit
dem
Spezial.
Das ist das erfolgreichste des Jahres, oder? Das Deutschland-Video?
Genau, ja, noch ist es ja nicht vorbei, weil ich kommt ja noch was Krasses.
Glaub
denn vorletztes Jahr hatte ich ja zum Beispiel, oder war es letztes Jahr, mit den Spezialeffekten das und das hat ja fast 1 Million.
Echt?
Mhm. Das ist richtig explodiert. Warum, weiß ich auch nicht.
Der David Hein, ey.
Ja. Aber jetzt reden wir über Klicks, das ist scheiße. Lass uns lieber über Disney sprechen.
Ist das peinlich? Wollen wir darüber reden, ob das peinlich ist, über Klicks zu reden?
Nee, warum sollen wir jetzt über meine Psyche sprechen?
Das auch mal interessant.
Lass uns über die Psyche von Bob Iger
sprechen. Du hast die Klicks, die ich nicht habe. Ich will wissen, wie das ist, wenn man viele Klicks hat. Ari, Bob Iger.
Stressig.
Ja. Am Ende ist es alles was man draus macht.
Ja.
Ist eine Frage von Perspektiven und Projektionen.
Exakt.
Ja, am Ende wahrscheinlich. Okay, was Bob Iger macht, guck mal, der hatte auch eine Phase, wo er dachte, jetzt ist vorbei bei Disney, dann steht er wieder auf der Bühne. Ja. Siehst du, so kann es mal gehen. Ne? Ein Bob durch einen Bob getauscht. Am Wochenende fand die D23 statt, die jährliche hauseigene Mäusekonzernmesse. Und Disney zeigt ja immer, was erwartet uns im nächsten Jahr. Vielleicht in den nächsten 2 Jahren, im Grunde, damit auch Aktionäre wissen, das lohnt sich da jetzt Aktien zu kaufen. Und Bob Iger war wieder auf der Bühne und meinte, Mann, hat es vermisst, hier zu sein, weil ich gerade über Aktien geredet habe. Ich weiß nicht, langweilt sehr, aber es ist vielleicht mal ganz interessant zu sehen. Die Disney-Aktie ist 5% im Minus dieses Jahr, während der ganze Markt sich nach vorn bewegt und war eigentlich auf ihrem Höchststand im März 21. Aber erstmalig ist Disney Plus jetzt im Plus gelandet im letzten Quartal. War immer defizitär, die haben jetzt ungefähr 45 Millionen oder so Gewinn gemacht. Schaffen wir also, diesen Preis durchzugeben und die Leute holen es tatsächlich sich das Abo, aber das Wichtigste bei Disney ist und bleibt immer, und das denkt man gar nicht unbedingt, weil viele an die Filme denken oder Merch, die Freizeitparks, wie man auch bei David sieht, der ja auch gerne ins Disneyland fährt, und die Kreuzfahrten. Kreuzfahrten finde ich immer krass. Das
Kreuzfahrten?
Muss, deren Kreuzfahrten und deren
Kreuzfahrten sind das denn?
Die haben eigene Disney-Kreuzfahrtschiffe. Die Kreuzfahrten und die Freizeitparks haben, glaube ich, im letzten Quartal 2,2 Milliarden bereinigten Gewinn gemacht. Also die machen wirklich richtig Geld. Und auf der D23 wird im Grunde alles so vorgestellt und so ein bisschen durchgekaut. Was erwartet denn uns so da als nächstes? Bist du bereit, David? Oder willst du Sachen sagen, die du gesehen hast? Wir reden über die und ich ergänze dann noch so Themen, die dazukommen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nun wirklich nicht der größte Marvel-Fan, aber ich hatte vorletzte Woche, als die Comic-Con war, Interesse daran, mich da durchzuklicken und zu gucken, was wurde angekündigt. Und bei der D23 habe ich nur einmal mit dem Auge über Dinge drüber geguckt und merkte,
du bist ja kein Animationsfilm.
Das ödet mich alles so krass an. Ich bin hängen geblieben bei dem Titel von Avatar 3, der jetzt Ash and Fire heißen wird, aber weiterhin ja erst nächstes Jahr startet. Hab den Trailer gesehen.
Vor allem der zweite Teil, der ist geschoben auf 2029. Der vierte Teil.
Ja, aber da hat er ja auch noch gar nichts gedreht gehabt.
Und der nächste danach ist, glaube ich, 2031. Also 2031.
Ja, ja.
Das ist schon krass.
Ja, naja, was willst du machen? Aber jetzt wird sich ja erstmal zeigen, wie der nächste Teil.
Aber gut, bei Avatar, der ist ja schon lange produziert, man weiß, und das wusste man schon beim zweiten Teil, sie treffen quasi auf Navi, die in einer Feuerregion leben, die deutlich aggressiver mit Menschen umgehen
sollen.
Es sollen
zwei neue Rassen sein, hat er
kann
jetzt
auch sein,
gesagt.
Aber auf jeden Fall, es führt uns in neue Regionen, weniger Wasser, wo dann auch weniger Aliens sind, weil ja da mehr Feuer ist.
Ja. Die dann nicht sabbern. Ich habe den Trailer zu Schneewittchen gesehen und bin mir immer noch nicht sicher, ob das nicht von Anfang an so geplant war. Weil es gab ja diese Bilder, die einmal durchs Internet gegangen sind und so einen Shitstorm ausgelöst haben mit diesen verschiedenen großen Leuten, die eher so ein diverser Cast waren, wo, ne, was wieder so eine antivoke Debatte nach sich gezogen hatte. Und dann hieß es ja, nee, Disney zieht jetzt zurück und macht die dann doch CGI. Und ich bin ehrlich gesagt bis heute auf kein Statement gestoßen von Disney, bei dem sie das so bestätigt hätten. Meiner Ansicht nach kann es genauso gut gewesen sein, dass diese Fotos vom Dreh stammten, wo Stand-ins für die hinterher digital animierten Zwerge passiert sind. Und diese Stand-ins, die sind divers gecastet worden. Und für mich ist daher, wie zu erwarten, da viel Aufregung um gar nichts gewesen. Ich finde, das sieht grauenerregend aus, das muss ich klar sagen.
Sie machen kein Hehl darum, dass ein Musical wird.
Ja.
Das muss verstecken Sie nicht. Ich finde halt, der größte Witz am Schneewittchen-Trailer ist, dass Gal Gadot die böse Stiefmutter spielt und echt der Meinung ist, dass sie nicht die schönste wäre. Also Rachel Zegler aller Ehren, aber Gal Gadot ist ja nun die Letzte, die sich vor den Spiegel stellen muss und neidisch auf das Aussehen von wem anderen.
Ja, vor allen Dingen, das wird bei der Pressetour auch sehr interessant werden, weil Gal Gadot hatte ja jetzt ja einen Shitstorm bezüglich ihrer Kommentare in Richtung Israel, Palästina.
Ach, die ist doch auch selbst ausgebildete, war die nicht
bei der israelischen Militär, ja.
Ja, die ist doch Krav Maga-Kämpferin.
Genau,
so, ne?
Genau. Und deswegen hat die sich natürlich antipalästinensisch geäußert, was ihr einen ordentlichen Shitstorm eingebracht hatte. Und Rachel Zegler, weißt du selber, hat ja sowieso den ganzen Hass des Insel-Internets abbekommen. Aber ich finde, ne, man merkt sehr deutlich, dieser Film ist wie bei Ariel, die Meerjungfrau, das wird diesen ganzen Scheiß, die ganze Energie, die diese Leute da reinstecken, ist es nicht mal annähernd wert, weil es endlos hässlicher Film einfach zu sein scheint. Das war bei Ariel die Meerjungfrau leider auch schon so. Ich finde diese CGI-Massaker, also die sind so bunt und so irre, viel und voll, dass sie mich überladen. Und beim Trailer habe ich schon das Gefühl, oh Gott, ich kann nicht, ich bin satt, ich will nicht.
Hast du dir den Mufasa-Trailer angesehen jetzt, den ersten lang?
Ja, nur zur Hälfte, weil mehr hat mich nicht interessiert. Es könnte nicht uninteressanter sein.
Wie findest du es aber, was das Aussehen angeht? Weil du CGI-Massaker gesagt hast.
Viel besser. Sehr gut aus, weil ne? es diesen realistischen Look hat. Man fragt sich dabei natürlich so ein bisschen, warum dann nicht gleich irgendwie das entweder...
Und es scheint jetzt ein bisschen Geschichte zu geben. Ne? Also ich finde das ganz interessant. Also es geht ja um Mufasa und Scar. Scar heißt damals anscheinend noch Taka. Und Mufasa ist ein Findling. Ne? Also wird gefunden, ein Streuner. Bezeichnet sich aber selbst nicht als Streuner. Und Scar soll tatsächlich König werden in seinem Rudel. Und die beiden werden aber ein gemeinsames Abenteuer halt erleben und dann wird es um Freundschaft gehen und wahrscheinlich um den, nehme ich mal, den Königsfelsen und den Platz im ewigen Kreis. Aber dass man wirklich so einen Rückbau findet, dass gar, wenn er an König der Löwen sagt, er sollte mal König werden, da tatsächlich was dran ist. Ich mag so ein bisschen, dass sie da versuchen, ein bisschen tiefer zu graben. Mal gucken. Ich bin natürlich besonders alarmiert, weil ich das nicht brauche. Ich finde aber, es sieht nicht uninteressant aus.
Also es sieht nicht so schlimm aus wie Schneewittchen, aber ich brauche das auch gar nicht.
Hast du dir den Agatha All Along Trailer angesehen zur Serie
zur
von
Hälfte, ja.
Agatha. Guck, ist das ein Ding so? Halber Trailer?
Naja,
will ich noch eine Minute meines Lebens verlieren?
Nee, ich manche Trailer, wo Sachen gezeigt werden, die mich nicht interessieren, gucke ich rein, um zu schauen, vielleicht überzeugt es mich ja doch. Und bei der 41.000. Disney-Serie zu irgendwas von Marvel bin ich halt generell schon mal nicht wirklich interessiert. Und gerade Agatha, was für mich so ein Wegwerfprodukt aus einer Serie war, nämlich WandaVision, die mir eh schon nicht gefallen hat, was soll das denn sein? Und dann sah ich da Bilder, die erinnerten sowas an wie True Detective und dachte, was ist das denn jetzt wieder? Und scheinbar geht es da wohl auch um irgendwelche Realitäten. Merkte dann, irgendwann fangen sie an zu singen und irgendwann wird es dann zu so einem Ding, wo dann mehrere Hexen miteinander rumlaufen und das scheint wahrscheinlich die Leute ansprechen zu sollen.
Sie haben es auf der Bühne so ein bisschen performt, sie haben Songs draus performt. Ein Song startet im September auf Disney Plus, weil es jetzt wahrscheinlich eben bald ansteht, wird es die nächste Marvel-Serie
im scheint Zuge. So tonal in Richtung Hexen, oder wie hieß das mit Bette Midler und wie hieß die nochmal aus Sex in the City?
Sarah Jessica Parker,
genau. Und die haben auch diesen, da kam doch vor 2 Jahren erst der 2. Teil auf Disney Plus raus. Und da spielen die auch so Hexen.
Ja.
Aber ich habe den Namen vergessen.
Von Eastwick? Nee.
Nee, Hexen von Eastwick ist was anderes. Aber in die Richtung scheint es zu gehen.
Im Zuge dessen, weil es die Marvel-Serien angeht, hat dann Kevin Feige Daredevil Born Again mal adressiert. Mhm. Erste Staffel.
Da waren die Leute auch auf der Bühne, ne?
Immer. Also bei allem, was jetzt kommt, waren entweder Videobotschaften, es hat auch Harrison Ford hat sowohl eine Laudatio gehalten für jemanden als auch einen Preis bekommen. Mhm. Es gibt eine endlose Reihe von Ehrenpreisen. Geh jetzt nicht mit dir 15 Preise durch, die am Ende von der D23.
Aber ich hatte gesehen, dass John Bernthal mit auf der Bühne
John
ist.
John Bernthal ist auch dabei, kommt als Punisher zurück und auch, dass Charlie Cox dabei ist, haben sie so ein bisschen präsentiert. Es ging danach auch um Ironheart. Kurz haben sie so ein bisschen mal so drüber
blicken
lassen.
Was ist denn damit? Das Ironheart war dieses Mädchen aus...
Das ist Riri Williams aus Wakanda Forever. Genau, Riri Williams, die 2022 in dem Film drin war und ja, also so richtig, es wird nochmal so ein bisschen erzählt, was ist die Figur, wo kommt sie her, dass sie MIT-Student ist, ihre eigene Ironman-Rüstung baut, die... ist immer noch in Produktion, die Serie, ist halt schon auf der D23 2022 das erste Mal angesprochen worden, aber ist immer noch ein Thema, ist nicht gestrichen, um bei Marvel zu bleiben. Fantastic Four und Captain America haben sie im Grunde komplettes wiederholt, was sie auf der Comic-Con 2 Wochen vorher gezeigt haben. Ein bisschen Cast, gleiches Material, da gab es nichts Neues. Wir erinnern uns, Fantastic Four First Steps hat er jetzt seit 1,5 Wochen, befindet sich in Produktion und Ryan Reynolds hat sich nochmal bedankt. Da muss man ja wissen, die knacken diese Woche die 1 Milliarde Dollar. Für Deadpool und Wolverine.
Haben sie schon.
Oder haben es jetzt, ist wahnsinnig stark, hat sich natürlich auch wieder die Witze erlaubt, hat gesagt, ey, danke Marvel, dass ihr diese Witze machen durften, das ist meine Art, Liebe zu zeigen und das Studio zu retten. Und dann haben wirklich auch alle, gab es großes Gelächter im Kinosaal. Und das muss ich mal, da dachte ich gestern drüber nach, ich weiß ja, du bist kein Ryan Reynolds-Fan und schauspielerisch ist der jetzt auch nicht der Knaller, aber auch jetzt im Zuge von Deadpool, ich habe immer das Gefühl, der lässt wirklich niemanden zurück. Ne? Der bedankt sich jetzt auch jeden Tag bei irgendeinem Castmitglied. Ich habe noch so viel von der Promo gesehen und ich gönne zumindest Hugh Jackman und Ryan Reynolds von Herzen, dass die beste Freunde sind und die Zeit ihres Lebens haben. Also ich finde das wirklich, mir geht da ein bisschen echt ein Herz auf. Ja, allein dafür finde ich es schön, dass die Leute, ja. Ich finde es einfach sehr, sehr schön, den beiden zuzusehen, wie sie ihren Traum da leben.
Ich bin so in so einem Rabbit Hole verschwunden dieser Tage, weil ich Interviews mit T.J. Miller geguckt habe. Kennst du den noch?
War das nicht der erste?
Das ist der Kumpel, der in der Bar gearbeitet hat, ja, im ersten und zweiten. Der ist ja jetzt im dritten nicht dabei. Und T.J. Miller hatte mehrere Shitstorms im realen Leben, hat sich aber auch, und das wusste ich gar nicht, das habe ich erst durch ein Interview erfahren, mit Ryan Reynolds angelegt, weil er öffentlich in Interviews gesagt hat, dass er glaubt, dass Ryan Reynolds ihn hasst, weil Ryan Reynolds ihn scheiße behandelt hat. Der hat wohl in Character, hat der sich über T.J. Miller am Set lustig gemacht. Er erzählt das dann in diesem Interview und während er erzählt, merkte ich, wie bei mir so dieses Ding anspringt, Moment, das klingt ehrlich gesagt so wie Ryan Reynolds halt so diese ganzen Quips als Deadpool über andere. Ne? Der scheint dann die Rolle einfach nicht verlassen zu haben. Aber da hast du dich offenbar sehr in deinem Ego angegriffen gefühlt und hast ihn nicht darauf angesprochen, sondern setzt dich dann in ein Interview und redest dann darüber. Und das ist schon
gerade Ryan Reynolds, der ja auch inzwischen ganz öffentlich über seine Anxiety redet, wo das ja ein ganz normaler Verdrängungsmechanismus sein kann, sich ein alter Ego dann zu suchen.
Und das ist schon eine Weile her und T.J. Miller saß dann nochmal relativ reumütig in einem anderen Interview und erzählte dann, dass Ryan Reynolds sich wohl nach diesem Ding, das natürlich viral ging und ganz viele Magazine haben das aufgegriffen, hat ihm Ryan Reynolds wohl eine E-Mail geschrieben und meinte, hey, sorry, das tut mir leid, falls du das war so nicht gemeint. Das hätte Ryan Reynolds nicht machen müssen. Und T.J. Miller war da auch, wenn man ehrlich ist, ein ganz schönes Arschloch. Also ehrlich gesagt, und das wird über den immer wieder gesagt, mit dem soll es wohl eine Katastrophe sein zu arbeiten. Wenn ihr euch mit dem mal ein bisschen beschäftigt, dann kommt ihr da auch dahinter. Und da merkte man sehr deutlich, Ryan Reynolds macht da offenbar Dinge, die er nicht müsste. Auch Channing Tatum meinte so, er hat sich seit Jahren gewünscht, Gambit sein zu dürfen.
Der setzt sich richtig ein. Ne?
Und da hat er auch das Nick jetzt Cage einfach für ihn möglich gemacht.
Auch Nick Cage meinte, Ryan Reynolds hat echt versucht, ihn mit allen Mitteln zum Ghost Rider zu kriegen. Ja. Aber wenn es dann nicht
Warum hat das nicht gemacht?
Weil er es einfach, ich glaube, nicht wollte. Ich glaube,
fühlt er wahrscheinlich nicht mehr.
Ja, aber
ich fühle mich viel wohler.
Aber Ryan Reynolds ist dann anscheinend auch nicht nachtragend und sagt dann irgendwie so, ha, blöd oder was soll der Scheiß, sondern erzählt dann auch wirklich, und ich habe ja bestimmt 20 Auftritte von ihm und Hugh Jackman gesehen und die kleinen Geschichten, die auch nur in zwei von diesen, ich bestimmt 15 Stunden nur Promomaterial geguckt, auch die kleinen Nebengeschichten, die sind überall immer gleich und wirken so echt und der scheint ein riesiges Herz zu haben. Also Schauspielerei hin oder her,
ja.
Aber wenn Hollywood 20 mehr Typen wie Ryan Reynolds hätte, wäre es wahrscheinlich ein besserer Ort.
Es mag sein, wir hätten dann nur halt noch beschissenere Filme.
Gut, so ich wollte ein Plädoyer für die Menschlichkeit halten. Weniger Harvey Weinstein, mehr Ryan Reynolds. So. Star Wars, die Andor-Fans können sich über eine zweite Staffel freuen, die gerade sich in der Entwicklung befindet. Es gab einen ersten Trailer zu Star Wars Skeleton Crew. Zeigt am Ende uns einmal Jude Law als Jedi.
Sieht ein bisschen aus wie Goonies, ne? Hast du das nicht auch das Gefühl gehabt?
Ich finde ja schon manchmal, dass Star Wars so ein bisschen Kindergarten-Vibes hat.
Ja.
Ist jetzt nicht
also,
geworden.
Es erinnerte mich eben weniger an, also Goonies war ja auch so ein Template. Es erinnerte mich an Explorers. Kennst du den?
Nein.
Es ist im Grunde, es war auch damals in der Zeit in den 80ern, im Grunde Goonies in Space. Also statt irgendwo nach einem Schatzschiff zu suchen, gehen sie da ins Weltraum. Und so ein bisschen wirkt's. Also ich mochte ehrlich gesagt, das war der erste Trailer in dieser ganzen Riege von Dingen, die alle gleich aussehen, wo ich dachte, okay, ist mal ein anderer Ansatz. Und dann haben sie wohl noch Mando and Grogu oder The Mandalorian and Grogu. Haben sie da was gezeigt?
Da war einfach, also ich weiß jetzt, was so ein bisschen mit reinspielte, ist, es gab, das nur als kleine Nebennummer, anscheinend, ich habe es nicht ganz verstanden.
Das ist so weird,
es gibt
dass
parallel
es Film
auch,
gibt.
Weil das wieder mit dem Merch stattfindet, gab es eine komplette Präsentation auf einer Fortnite-Bühne. Und diese Woche beginnt die neue Fortnite-Saison, die komplett Disney und Marvel und Star Wars sein wird. Man kann zum Beispiel einen sich übergebenen Grogu als Rucksack im Spiel haben.
Der sich übergibt?
Also du hast ja, wer mal Fortnite spielt, ich muss sagen, tatsächlich zocken wir es regelmäßig mit Freunden.
Ja.
Gibt es so viele Items, die und Tänze und was du kaufen kannst. Und ich bin gespannt, was da jetzt alles für Skins die Woche rauskommen werden. Ich glaube, auch deswegen ist das alles so drin, weil das ein unglaublicher Marketingarm ist, über Fortnite das auszuspielen. Da steht eine große Koop die nächsten Monate an, über die nächste komplette anscheinend Fortnite.
Aber findest du das nicht auch wahnsinnig irre, dass die mit The Mandalorian und Grogu, der Film heißt so wie zwei Figuren, die du nicht kennst, wenn du diese Serie nicht gesehen hast. Das finde ich eine super seltsame Entscheidung, weil es ja bedeutet, dass du einen Film bekommst, der auch hier anschließen wird an drei Staffeln The Mandalorian. Und das schließt ja eine riesige Zielgruppe
aus. Also es ist für alle Kinoliebhaber scheiße. Als ich, der Disney Plus am Laufen haben will, natürlich eine Bombenidee. Du willst den Film sehen? Guck mal bei Disney Plus, da haben wir was.
Der wird ja ins Kino kommen.
Genau.
Ja.
Und die Leute, dann sage ich, mache ich Werbung für den
und
Film.
Im Kino
und damit
können sie
fragen,
sich nicht leisten, nur die Star Wars Fans anzusprechen, die Disney
genau,
Plus
aber sie
haben.
Fragen Kino. Genau, und wenn ich dann aber schön, pass mal auf, ich bringe dir jetzt diesen Film ins Kino, David.
Ja.
Und dann hast du aber eigentlich gar nichts mit der Serie am Hut. Ja. Aber bist Star Wars nicht abgeneigt. Und dann sage ich dir, David, pass mal auf, der Film kommt in 3 Monaten. Und weißt du was, die 3 Monate bis dahin, gebe ich dir Disney Plus für nur 5 Euro für 3 Monate. Guck doch mal, kannst du die 3 Serienstaffeln gucken, die sind so toll, schwöre ich dir. Dann wird der Film die Kirsche auf der Torte und dann kannst du noch 3 Monate ganz anders angucken. Ich denke, für Zugewinn für Kunden wird so rum gut funktionieren.
Das würde ich verstehen, wenn sie eine Obi-Wan-Kenobi-Serie machen, einen Obi-Wan-Kenobi-Film machen würden, der an die Serie anschließt. Weil Obi-Wan ist die erfolgreichste Disney-Plus-Serie von allen bisher. Also ne, noch mal besser als The Mandalorian etc. Aber The Mandalorian...
Ernsthaft?
Ja. Ja? Obi-Wan ist die erfolgreichste, weit erfolgreichste Star-Wars-Serie von allen. Macht ja auch Sinn. Das war ein Hype, weil alle natürlich sehen wollten, wie ist
ja, verstehe ich, aber er, ich, ja, okay.
Er erfüllt wieder diese alte Figur aus. Es wurde auch schon gemunkelt, dass Anakin Skywalker vielleicht zu sehen sein könnte. Sprich, das hat schon eine ganze Menge alter Fans reaktiviert. Aber The Mandalorian ist keine Figur, die diesen popkulturellen Einfluss hat. Grogu noch am ehesten, also Baby Yoda, aber The Mandalorian nicht. Das heißt, es ist kein Kinofilm, wo alle Star Wars unisono sagen, oh, da gehen wir jetzt rein. Deswegen ist das, also für mich bleibt es weiterhin seltsam, dass sie das machen.
Es ist auf jeden Fall ein Marketingkniff, mal gucken. Bis jetzt zeigt sich zumindest, dass der Weg, der scheint sich langsam auszuzahlen für Disney. Ehe wir jetzt gleich zu den Animationssachen kommen, weil sie da ein paar große Titel gedroppt haben. Es wird eine große Magier-Show geben, anscheinend auf National Geographic, David Blaine. Der ist für mich nicht so ein großer Begriff. Du hast ja mal, glaube ich, schon sogar einen Podcast mal erwähnt. Der hat wohl irgendwie einen Trick abgezogen, weil die haben diesmal alles doppelt so groß gemacht. 12.000 Leute haben in die Halle gepasst. Und er hat einen Kartentrick gemacht, wo irgendwie alle 12.000 Leute die gleiche Karte aus dem Deck gezogen haben.
Das macht
er
schon seit 40
Jahren.
Okay,
das kenne ich nicht. Okay,
ich habe den kennengelernt Anfang der 90er. Da ist er auf einer Straße in L.A. lang gelaufen und hat eine Karte an eine Autoscheibe geworfen und die klebte dann von der Innenseite des Autos. Bis heute muss ich daran denken, weil ich dachte, hä? Und der hat Kartentricks so neu gedacht, der ist einer der größten Stars der Magier-Szene
kriegt
und
seine,
weit erfolgreicher
kriegt als. Seine eigene, oder Do Not Attempt heißt seine neue Show. Tron Ares haben sie ein paar Cast-Mitglieder, Jared Leto, Evan Peters waren auf der Bühne, haben ein bisschen Footage gezeigt, wenn
macht
der
wieder
rauskommt.
Joseph Kosinski, ne?
Das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, aber Nine Inch Nails machen den Soundtrack.
Oh.
Und das war wohl so das große Ding. Das war wohl das große Ding rund um Tron Ares.
Weil man muss sagen, weil also
Draftpunk hat es zuletzt gemacht.
Tron Legacy war wirklich auch nur durch diesen Soundtrack zu ertragen, weil der Film leider nicht dolle war.
Nine Inch Nails, da ging es auch gut ab. Freaky Friday 2 heißt jetzt Freakier Friday. Aha. Okay, das ist so eine Randnotiz.
Habe ich auch gesehen.
Und dann kommen wir mal ein bisschen zu den Animationssachen und da sehen wir Fortsetzung nach Fortsetzung nach Fortsetzung. Frozen 3 hat jetzt einen Starttermin 2027. Zootopia 2 hat noch mal ein bisschen, haben sie einen neuen Charakter, so eine Viper. Also es gibt jetzt so eine giftige Viper.
Wir sehen Lilo und Stitch, kriegt eine Realverfilmung.
Er hat auch dann richtig so die Leinwand aufgerissen auf der Bühne. Eröffnet haben sie mit, das war wohl ziemlich groß, so die Reaktion, dass die Incredibles 3, also die Unglaublichen 3 kommt. Da darf man nicht vergessen, der zweite Teil war ja wahnsinnig erfolgreich. 1,2 Milliarden
Ehrlich
Dollar
gesagt bin ich fast verwundert, dass es so lange gedauert hat, bis es einen dritten Teil gibt.
Dann Toy Story 5 haben sie ein bisschen mehr revealed, worum es geht. Anscheinend kämpfen die Spielzeuge gegen Screens. Es gibt zum Beispiel so ein Bild, da siehst du die Spielzeuge in eine Ecke und die Kinder sitzen so mit Decke über dem Kopf vor ihren Bildschirmen, vor ihren Handys und Tablets und das Spielzeuge quasi feststellen, sie werden abgelöst. Mhm. Durch eben die Bildschirme. Eigentlich ein gar nicht so schlechter Kniff, um ein Thema zu finden. Dann,
Moana 2 haben sie einen Trailer gezeigt.
Genau, die haben sie auch gleich veröffentlicht. Inside Out, also Alles steht Kopf 2 ist ja gerade so erfolgreich, bekommt einen eigenen Serien-Spin-off auf Disney+. Da geht es dann quasi ums Dreamland und die Frage, wo entstehen Träume im Kopf. Also jede Emotion bekommt dann so eine eigene Geschichte in einer eigenen Serie auf Disney+. Sie schlachten das also komplett aus. Ja, Moana 2 und Dwayne Johnson hat noch Monster Jam präsentiert. Das ist irgendwie so eine Monster-Truck-Nummer. Und da habe ich irgendwie so eine, ich habe es nicht ganz verstanden, eine Serie aus der Point of View von Monster-Trucks.
Oh, ich wünsche mir, dass Dwayne Johnson in so einen Monster-Truck steigt und damit irgendwo ins Weltall fährt und nie wieder zurückkommt. Das wäre mein persönlicher Wunsch.
Für dich als Disney-Park-Besucher da kann man, oder Disneyland-Besucher oder Disney World, was man dem Riesending in Florida, wo du quasi Wochen verbringen kannst, das ist ja eine richtige Welt.
Ich will Caroline seit geraumer Zeit dazu überreden, dass wir das als Hochzeitsreise machen, aber sie will lieber in einen schönen
Ort. Das soll ja richtig krass sein. Also das,
da will ich glaube,
da ist jetzt kein schlechter Ort, so mit den Keys ringsrum.
Ja, habe ich ihr auch gesagt.
Das ist doch das typisch tropische Wetter.
Und dann könnten wir weiter nach Jamaika, ist ja auch nicht gar so weit.
Ja, oder Hawaii oder auf irgendeiner ABC-Insel da. Hier Barbados oder sowas.
Das wäre mein Wunsch, ja. Vielleicht kriege ich das noch durch.
Gibt ein paar neue Sachen, aber die brauchen natürlich, wenn du sie anfängst zu bauen, meist 3, 4, 5 Jahre. Es gibt, das finde ich ganz cool, es wird eine eigene Disney-Welt geben, die nur für Bösewichte ist. Im Magic Kingdom. Magic Kingdom ist in, oh, ich weiß nicht, in welche, ist das in Paris? Nee, ich weiß nicht, welches ist, ob es Paris ist, aber gibt es eine eigene Welt nur um die Bösewichte von Disney?
Ich merke ganz doll, während du hier so redest, ich habe mich ja nicht vorbereitet auf die D23, auch schon bewusst nicht. Ich merke, wie bekackt und öde ich das alles finde, weil das halt so eine Kommerzscheiße ist. Ich kann das alles nicht mehr sehen. Deswegen habe ich mich da auch nicht informiert, weil es gibt noch eine Serie über den einen Charakter, der hinten durchgelaufen ist und meine Fresse, man hat wirklich keine einzige Ankündigung gehört, die nichts mit einer Fortsetzung zu tun hatte oder die nicht irgendwie Ausschlachtung bedeutet.
Das ist tatsächlich wahr.
Deswegen, ich finde das so dreckig öde, das kann ich nicht mehr hören.
Ich zieh's jetzt noch zu Ende durch.
Zieh's durch.
Ist nicht mehr viel.
Entschuldigung, Leute, dass ich auch eure Stimmung damit zerstöre, aber ich ertrage das alles nicht.
Die Monster Inc., also die Monster Uni und die Monster AG, die bekommen eine eigene Welt. Das finde ich gar nicht mal so schlecht, weil der Zugang ist ja, du kannst auf diesen Türen dann reiten. Erinnerst du dich an diese Filme? Du öffnest dir die Tür in eine andere Welt oder in irgendein Kinderzimmer. Das wird es wohl sein, dass du selbst so Türen wählen kannst, die dann magisch dich in andere Welten ziehen. Das hast du. Tony Stark bekommt einen eigenen Campus. Der Avengers-Bereich wird ausgeweitet.
Darf ich schon gehen?
Mit Robert Downey Jr. Mit Robert Downey Jr. als Gast quasi, der dich dann da durchführt. Das macht ja Jimmy Fallon in Universal Studios so. Der führt dich dann durch die Studio-Tour am Screen. Das werden die übernehmen und Indiana Jones und Encanto bekommen auch nochmal eigene Welten. Und es gibt dann noch neue Rides zu König der Löwen und zu Cars. Aber ich höre jetzt auf an der Stelle.
Ich wünsche mir einen Vergnügungspark für Kinder vom Film The Substance, den du ja vielleicht nächste Woche guckst.
Ich glaube, das ist nicht gesund.
Genau deswegen wünsche ich es mir.
Ja, muss ja nicht für Kinder sein.
Nein. Ich war in der Tim Burton Experience hier in Berlin.
Siehst du, du warst ja auch schon drin. Ein bisschen morbide.
Und die war sweet.
Und wahrscheinlich macht Universal.
Und das hat zum Beispiel dazu geführt, unsere Kleine hat dann am nächsten Tag sofort gesagt, ey, ich würde gerne Beetlejuice gucken.
Den ersten?
Genau.
Habt ihr geguckt?
Und ich habe seitdem den rotiert, der Soundtrack von Batman, der nämlich die ganze Zeit im Hintergrund lief, von Danny Elfman, wo ich wieder merkte, oh, Danny Elfman in seinen Anfangsjahren, was für ein Genie. Ich habe die alle geliebt, seine Soundtracks. Und sowas kann das auch mit einem machen. Und da dachte ich so, ach, Tim Burton, vielleicht finde ich dich ja doch nicht so scheiße. Gucken wir mal, wie Beetlejuice Beetlejuice wird.
Also es dominieren weiterhin die Prequels, Trequels, Quadrequels, whatever bei Disney. Ja, aber ich habe ja auch eingehend über die Aktie geredet, die seit 3 Jahren keinen Höchststand mehr erreicht hat.
Ja.
Vielleicht auch deswegen, schauen wir mal. Damit reicht's aber auch für heute, oder?
Ich würde sagen, es reicht.
Nächste
ja.
Woche, Kuku, Borderlands. Was hast du mir vorher noch gesagt?
Horizon werden wir wahrscheinlich von Horizon dir nochmal hören.
Und ich weiß,
dürfen wir schon
über
Rings of Power sprechen?
Nee, ich glaube noch nicht.
Noch nicht?
Und dann habe ich für euch noch nur noch ein einziges Mal den neuen Black Lives.
Oh, da werden die Leute ganz besonders drauf warten.
Blink Twice habe ich dann für euch
dabei.
Stimmt,
Blink Twice gucke ich auch noch.
Ja, es ist ein bisschen was für nächste Woche. Und bis dann nochmal vielleicht mehr IFA-Infos für euch. Aber zückt schon mal eure Portemonnaies.
Kostet
ich weiß,
das? Naja, ich glaube nur Eintritt für die IFA.
Ich glaube auch nur Eintritt für die IFA. Aber wir haben nur ein paar hundert Plätze Platz.
Ich glaube, für Hamburg gibt es keine Preise.
Ich weiß es nicht. Wir streuen jetzt hier. Es kommt mehr, wenn wir mehr wissen.
Ja.
Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.